Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Der Ötztaler Radmarathon ist vielleicht der Alpenradmarathon überhaupt. Jeder kennt ihn, jeder Rennradfahrer möchte mitfahren oder ist schon mal mitgefahren oder möchte ihn auf jeden Fall mal in seinem Rennradleben einmal abhaken. Ja, und das haben wir uns auch vorgenommen aus der Roadbike-Redaktion. Hier zu Gast ist nämlich der Moritz.
Hallo, hallo.
Und der Erik.
Grüß Gott, sagt man doch, oder?
Und ich bin der Sebastian. Servus. Genau, wir berichten heute live am Montag nach dem 41. Ötztaler Radmarathon 2022. Live noch aus dem Ötztal, um euch ja die ungefilterten Erfahrungen von unserem Kampf gegen die Alpen zu berichten. Und ein Kampf war es ja, würdet ihr mir da zustimmen?
Ja, auf jeden Fall. Also es war keine Spazierfahrt, ist der Ötztaler ja nie.
Nee.
Und also, ja, man hat ja immer beim Ötztaler 1000 Sachen, über die man sich Gedanken machen muss, über das Wetter, wie wird das Wetter, wie sind die Beine, was macht der Magen unterwegs und ja.
Also. Und wie du gerade gesagt hast, nicht alles hat man unter Kontrolle. Mhm. Das Wetter zum Beispiel, da muss man sich ganz darauf verlassen, dass es hält, dass es gut wird. Das werden wir euch gleich berichten, den ersten Wetterbericht, der kommt gleich. Erik, du hattest auch mit der Vorbereitung, ich glaube, du hast dich als von uns allen, die hier sind, am besten vorbereitet.
Ja, so war eigentlich der Plan. Dann hatte ich ja leider im Juni auch eine längere Pause durch Corona und dann wurde es so ein bisschen kritisch, dass ich so dachte, ja, so die Form, ob ich die zum Ötzi noch hinkriege, aber das Training lief dann doch zum Glück ganz gut.
Im Juni, du Amateur. Ich hatte es im Juli, ja. Und dann hatte ich noch 6 Wochen, um fit zu werden, als ich wieder anfangen konnte.
Und leider wollten wir ja eigentlich auch zu viert an den Start oder auch ins Ziel kommen, aber unser Kollege Christian, der hatte auch leider aus gesundheitlichen Gründen, konnte der dann im letzten Moment nicht anreisen. Mhm. Das ist natürlich bitter, aber so geht's vermutlich in diesem Jahr vielleicht sogar noch mehr als sonst. Also vor allem diese Corona- zurückwürfen, weil so ein Alpenmarathon, ja, den fährst du nicht aus der hohlen Hand in der Regel, sondern du brauchst einfach diese lange Phase der Vorbereitung und am idealsten natürlich eine lange, ununterbrochene Phase der Vorbereitung. Und das war dieses Jahr, glaube ich, noch schwieriger als sonst.
Und ich glaube, dass der Normalfall ja auch eher ist, irgendwas geht schief in der Vorbereitung. Also ich glaube, im seltensten Fall kann man wirklich sagen, es hat von vorne bis hinten in der Vorbereitung alles geklappt. Familie, Job, Gesundheit, nie ist irgendwas gewesen.
Und wenn nicht die, wenn es nicht in der Vorbereitung ist, dann hast du einen Kettenriss am Kühtai oder so. Also der absolut fehlerfreie Radmarathon ist wohl eher die Ausnahme.
Was ich noch sagen wollte, ich hatte das tatsächlich am Samstagabend, als ich ins Bett gegangen bin, habe ich so gedacht, ach verdammt, du hättest dich viel besser vorbereiten müssen. Aber das hat man immer, egal wie perfekt man sich, selbst wenn du die Traumvorbereitung hast, du gehst einen Abend vorher ins Bett und denkst, ach verdammt, hätte ich nicht und müsste
hätte
ich nicht und
müsste könnte. Ich meine, ich will mal so viel vorwegnehmen. Wir sind alle angekommen, aber in welcher Verfassung und in welcher Zeit, das verraten wir jetzt noch nicht, sondern wir werden euch so ein bisschen durch den Ötztaler führen und ihr dürft ein bisschen mitfiebern, was geklappt hat. Wir können ja mal vielleicht zum Einstieg so mal sagen, was waren denn unsere Ambitionen, als wir gesagt haben, ja, Ötztaler machen wir und wir versuchen mal uns so gut wie es geht vorzubereiten und als wir noch nicht irgendwie Corona-Diagnose oder sonst irgendwelche Problemchen hatten, was war denn da so unser Ziel? Erik, du bist ja
Neuling gewesen, Greenhorn.
Genau. Ja. Noch nie mitgefahren und war es nicht sogar jetzt deine längste Radtour? Oder nee, war es nicht.
Es war nicht die längste Radtour, es waren auch nicht die meisten Höhenmeter, aber es war die längste Radtour in den Alpen. Also so mit dieser Höhenluft, mit den langen Anstiegen.
Bist du schon mal ein Radmarathon
gefahren? Nee, das war mein. Ich habe jetzt gleich mit der Champions League quasi angefangen.
Vernünftig. Darunter machst du es nicht.
Ja, es muss ja auch lohnen.
Muss ich umziehen.
Aber so als Greenhorn konntest du ja jetzt vielleicht nicht so, ich meine, Leute, die das schon 2, 3, 4 Mal gefahren sind, die können vielleicht eher einschätzen, ah ja, okay, ich weiß, ich brauche in der Regel so und so lang, dieses Jahr hat die Vorbereitung nicht so gut geklappt, aber wie war es bei dir, wie hast du jetzt überlegt, wie schnell kann ich sein und was war dein Ziel?
Das fand ich tatsächlich total schwer, ich habe es natürlich versucht so ein bisschen zu kalkulieren, okay, du kannst die und die Watt fahren, du wiegst so und so viel, die Abfahrten wirst du ungefähr so schnell sein, ich hatte mal so, mein Minimalziel war 10 Stunden, da wollte ich drunter bleiben. Und hatte natürlich schon so in Richtung 9:30, 9:15 vielleicht so ein bisschen geschielt. Dann gab es ja jetzt aber noch diese leichte Streckenanpassung mit der Umleitung. 6 Kilometer länger, 300 Höhenmeter mehr. Und da war mir dann schon klar, ja, so 9,15, da musst du schon echt einen Sahnetag haben. Mhm. Und ja, also so unter 10 war mal so das Minimalziel eigentlich.
Und das absolute Gegenteil von Erik ist eigentlich der Moritz, der schon so unzählige...
Das hast du schön gesagt.
Nein, also im Sinne der Erfahrung, du bist halt schon nicht unzählige Male, aber zweimal, glaube ich, den Ötztaler gefahren. Es ist ja schon, da weiß man eigentlich schon ein bisschen, was auf einen zukommt.
Ja, ich bin in 2007 und 2008 gefahren, beide Male unter 10 Stunden, was das Ziel war vom Erik, auf der alten Strecke oder auf der normalen Strecke ohne Umleitung. Und jetzt ist halt einfach 15 Jahre her. Für mich ging es darum, einerseits natürlich
15 Jahre und 3 Kinder.
15 Jahre, 3 Kinder, also eine ganz andere Lebenssituation. Ja. Und da ging es für mich irgendwie eher darum zu gucken, wo stehe ich denn überhaupt. Und das war so das Ziel. In einer perfekten Welt hätte ich vielleicht auch geguckt, kann man diese unter 10 irgendwie nochmal schaffen, aber da hätte ich auch eine mehr als perfekte Vorbereitung gehabt und wäre jetzt wahrscheinlich gebraucht und wäre jetzt wahrscheinlich geschieden. Und deswegen ging es eher darum, ja, also im Mai, Juni lief es dann schon auch nicht, aus verschiedenen, auch familiären Gründen, schon nicht so mit dem Training, wie ich es dachte. Und dann kam Corona dazu. Deswegen ging es bei mir eigentlich wirklich nur ums Ankommen. Und so bin ich tatsächlich auch gefahren, muss ich sagen.
Ja, und ich bin 2016 schon einmal gestartet, damals in 9,22 oder 23 und hatte da eigentlich in meinem jugendlichen Leichtsinn damals, wie man es halt so macht, viel zu schnell angefangen, auch das Kühteil sehr schnell gefahren und dann aber dafür halt am Laufen und vor allem am Timmelsjoch irgendwie Lehrgeld gezahlt und stand dann da und musste halt auch schon vor der Laberstation ein paar Mal anhalten und mich über den Sinn des Lebens fragen. Und ich wollte aber eigentlich schon noch mal so, also unter 10 war auch so mein Ziel, wo ich dachte, ja, das kann ich auch schaffen, vielleicht sogar mit der Umleitung. Aber die Umleitung, das war, ja, das hat uns, glaube ich, die wurde auch erst am Freitag oder am Donnerstag bekannt gegeben. Also das hat uns schon überrascht und es war signifikant. Also für die, die es so ein bisschen kennen, nach dem Kühteil gibt es ja eine schöne, schnelle, lange Abfahrt. Aber bevor man unten ankommt, gab es da eine scharfe Rechtskurve und dann ging es nochmal gut steil durch den Wald. Auch irgendwie so ein paar 180 Höhenmeter, glaube ich, am Stück hoch. Und dann auf so einem Höhenzug entlang und dann erst
auf ganz kleinen Wegen dann. Also die Kühteil-Abfahrt ist ja wirklich rasend schnell, muss man sagen. Mhm. Und man fährt auch wirklich rasend schnell bis runter nach Kematen. Und dadurch, denn man ist in Sellrhein, war dieser Abzweig und oben, wenn man diese 180 Höhenmeter gemacht hatte, dann war eine ganz schmale, kleine Straße, wo es dann auch runter und durch den Wald auch und so. Und
also sind enge Kurven.
Bei weitem also nicht die Geschwindigkeiten, die man auf der normalen Abfahrt hätte.
Genau. Ich glaube auch, dass diese Kurve und dann diese Rampe in Sellrhein, dass das auch einige Schaltwerke gestern gekostet hat.
Ja, was ich schade fand, war, dass wirklich, also man kennt das ja von Ötz, wenn man am Start in Sölden, dann geht es runter bis nach Ötz und dann geht es ja rechts ins Kühteil rein. Und da stehen ja dann alle und ziehen sich aus und bereiten sich auf den Anstieg vor, was ja auch okay ist. Aber in dieser Abfahrt am vom Kühteil runter und dann die Rechtskurve in Sellrhein, da standen die Leute wirklich, also unmittelbar an dieser Kurve, rechts und links aufgereiht und
haben Jacken ausgezogen.
Und da habe ich schon gedacht, also man kann ja schon irgendwie wenigstens mal 50 oder 100 Meter irgendwie reinfahren und dann gucken, ob ich den anderen Leuten da die Möglichkeit nehme, da auch irgendwie ein bisschen um die Kurve rumzufahren. Aber ja.
Und die zweite größere Umleitung war dann in nach dem Jaufen.
Nee, nach dem Brenner.
Nach dem Brenner. Nach dem Brenner, sorry, wo es dann nach Sellrhein runtergeht.
Nach Sterzing.
Sterzing, ja. Also ihr seht, ich kenne mich aus. Ich habe mich sehr intensiv mit der Strecke auseinandergesetzt und wusste genau, was da kommt.
Dir fehlt einfach noch der Sauerstoff.
Ja. Und auch da ging es dann im Ort ziemlich steil nochmal nach oben. Ich glaube, teilweise über 15% ganz am Ende. Nicht ganz so viele Höhenmeter dafür, aber auch nochmal ungefähr 100, 110. Das war, und oben ging es auch wieder wie in einer eher schmalen Straße lang, die auch sogar leicht angestiegen ist teilweise. Also da haben, glaube ich, deswegen muss man sowieso sagen, die Zielzeit, wenn man das mit einberechnet, Erik hat mal so geschätzt, naja, 300 Höhenmeter mit einer Steiggeschwindigkeit, das gibt bei ihm so 20 Minuten plus. Bei Moritz und mir vielleicht noch ein bisschen mehr plus. Vor allem ist man ja dann, erst oben und muss oben irgendwie noch lang fahren und die Abfahrt ist dann vielleicht auch nicht so schnell, wie die Originalabfahrt gewesen wäre. Also alles Sachen, die wir bei unserer Zielzeit eigentlich mit einberechnen mussten, aber die uns auch so ein bisschen überrascht haben am Ende. Aber was uns auch überrascht hat, war der Wetterbericht, denn nachdem es, also in Deutschland gab es ja irgendwie gefühlt 3 Monate Hochdruckgebiet vorher und man weiß gar nicht mehr, wie sich Regen anfühlt oder aussieht. Und hier war es auch ähnlich. Also
Mittwoch, Donnerstag, Freitag in Zölden war ja tipptopp.
Ja, strahlender Traumwetter. Kaiserwetter würde man im Winter sagen.
Auch, vielleicht. Auch heute wieder, ne? Jetzt am Montag danach.
Ja, also tolles Wetter, wirklich strahlender Sonnenschein. Fast ein bisschen heiß in der Sonne, muss man auch sagen. aber dann war die Vorhersage ja fürs Wochenende ab Samstag, erst Samstagmittag, dann eher so Samstagabend ordentlich Regenschauer und teilweise am Freitag hieß es noch, ja, Sonntag irgendwie 70% Regen den ganzen Tag an den verschiedenen Orten. Also
man und auch unterwegs, also nicht genau. Nur in Sölden, sondern auch, ich hatte mir auf meiner App, habe ich mir dann Sterzing und St. Leonhard, das hatte ich mir als Orte angelegt und da war immer überall Regenrisiko 70%, 80%, 90%.
Und dann
Gewitterrisiko auch.
Und dann die große Überraschung für uns, können wir ja jetzt mal in den Ötztaler Sonntag reinstarten. Morgens hier noch im Dunkeln, man geht kurz auf den Balkon von der Ferienwohnung und denkt so, boah, ist eigentlich gar nicht so kalt. Mhm. Also es war überraschend.
13 Grad
ja,
zum Start.
Überraschend warm, 13 Grad. Der Himmel etwas wolkenverhangen, aber nicht, kein Regen. Bisschen nasse Straße, also hat in der Nacht tatsächlich geregnet. Aber es sah nicht so aus, als würde es jetzt gleich den Himmel auftun und uns nass regnen. Und in der Startaufstellung, da hat man jetzt nicht geschlottert, auch ohne Beinlinge oder Knielinge. Das war ja schon mal die erste angenehme Überraschung an dem Tag.
Ich dachte sogar noch am Abend, als ich ins Bett gegangen bin, ich hatte die Balkontür noch so ganz leicht offen und habe noch die ganze Zeit das Wasser plätschern hören und habe noch gedacht, oh, das trocknet doch niemals bis morgen früh weg. Es gab auch tatsächlich noch feuchte Stellen so auf der Straße, aber war eigentlich jetzt unkritisch, würde ich sagen.
Ja, man ist definitiv nicht vom Vordermann irgendwie nass geworden durch das. Das ist ja auch manchmal, selbst wenn es nicht regnet, aber du fährst dann im Pulk los und dann kriegst du erstmal das ganze Spritzwasser von vorne ab, mit Straßendreck und allen dann in den Zähnen. Also ist ja auch nicht gerade angenehm, aber da hatten wir alle Glück. Und ja, und dann um 6.30 Uhr fiel der Startschuss.
Ja, Moment, nochmal die Nacht davor. Ja. Die finde ich ist ja immer ganz entscheidend. Habt ihr gut geschlafen? Oder war noch 1000 Gedanken im Kopf schon und Aufregung? Und
geschlafen, ja. Gut, nicht. Klar, man macht sich ein bisschen Gedanken, aber einfach auch, ich glaube, von der Grundaufregung her ist es schwer, irgendwie so zu schlafen und dann so ab. Mhm. Ja, wann waren Sie mal aufgestanden? 4:30 Uhr?
4:30 Uhr, ja.
Ab so, 3:45 Uhr, 4 Uhr, es war dann eh vorbei mit Schlaf.
Mhm. Also Schlaf ging bei mir, ich muss aber sehr aufgeregt gewesen sein, weil ich habe den Reis, den ich mir für morgens gemacht habe und abends schon gekocht habe, den habe ich halt völlig versalzen, dass ich dann morgens von dem Reis wirklich nur so 2 Gabeln und dann, boah, nee, das kannst du jetzt nicht...
Das ist ja auch, wir hatten schön interessante Morgenrituale oder nicht Rituale, aber so das präferierte Essen vor einem Rennen oder vor einer langen Tour. Mhm. Erik mit Reis und Rührei, ich mit Haferbrei mit ein bisschen Nüssen und Schokoflocken drüber. Und Moritz,
ich habe die letzten 48 Stunden nur noch Nudeln gegessen. Ja,
genau,
Nudeln und Pesto.
Nudeln mit Pesto. Zum Frühstück.
Ja.
Aber
was ich ganz schön fand, finde ich oft und immer bei dieser Art von Events, ist diese Grundstimmung, die den ganzen Ort irgendwie erfasst. Ihr seid schon am Dienstag, glaube ich, angekommen. Wir sind am Freitag angekommen. Und das ganze Ötztal ist irgendwie voll mit Rennradfahrern, wirklich. Mhm. Also du kommst, wir sind jetzt übers Timmelsjoch gekommen. Das Timmelsjoch war voll mit Rennradfahrern. Der Ort voll mit Rennradfahrern. Am Tag davor sind wir ja eine kleine Tour gefahren. Also am Samstag vor dem Radmarathon sind wir eine kleine Tour gefahren. Mhm. Überall einfach nur.
Das sah aus wie Warmfahren vorm Rennen, war es ja letztlich auch ein bisschen. Ja. Ne?
Nee, und das finde ich einfach, und du stehst da an der Startnummernausgabe und machst hier einen blöden Spruch mit irgendwie wildfremden Leuten oder so und du unterhältst dich, kommst kurz ins Gespräch und so. Das,
weil
also
ja,
diese Stimmung, die packt einen dann irgendwie.
Weil ja eigentlich alle dieselbe Nervosität und dieselben Sorgen haben und ja, dann witzelt man so drüber, ach ja, morgen hier schon Regenjacke rausgelegt und was weiß ich. Und das löst ja auch so ein bisschen die eigene Anspannung. Wenn man da jetzt niemand hätte, um sich so ein bisschen zu unterhalten und auch in der Startaufstellung nochmal so ein bisschen, es gibt natürlich auch die Leute, die sind hyperkonzentriert und da wird nicht nach links und rechts geguckt, sondern die haben schon quasi Viertelstunde vorher den richtigen Gang drauf und schon einen Fuß eingeklickt, aber die meisten sind schon so irgendwie, man quatscht sich mal an und ja, am Ende, also wir haben sogar noch bekannte Gesichter gesehen, also Leute getroffen, die wir kennen aus der Stuttgarter Gegend. Das ist natürlich ja schon immer schön, wenn man sich dann nochmal irgendwie so last minute versichern kann, ja, wir schaffen das. Oder halt dieses Freundliche irgendwie so den anderen ein bisschen mal auch ein bisschen hochnehmen und ein bisschen nervös machen. Das ist ja auch, das gehört da mit dazu. Und ja, das Ötztal, ich meine, vielleicht ist es beim Ötztaler Radmarathon auch ein bisschen, ist vielleicht nochmal eine kleine Ausnahme, dass hier das Sölden und das Ötztal da so mit dabei sind. Also auch dann am Renntag, wie viele Leute halt hier im Ort noch lange, lange anfeuern und so.
Das in ist den ganzen Orten runter,
sowieso, ja. Sowieso, ja, beim Start, der ja wirklich, ja, 6.30 Uhr, das ist früh. Und wieder aber noch viele, in jedem Ort eigentlich.
In jedem die Ort Leute, ist eigentlich die Hölle los,
kann genau, man sagen, die Leute da am Rand und die, und ja, das Feld ist ja auch immer, ich meine, dadurch, dass so viele sind, hat man auch ein bisschen was zu gucken, aber jeder einzelne Fahrer ist da in ein paar Sekunden vorbei, aber da wird jeder angefeuert und beklatscht und Kuhglocken und alles.
Und es kommt auch wirklich an. Also ich finde, man freut sich da auch einfach als Fahrer, oder mir geht es auf jeden Fall so, man hört diese Anfeuerung und ja, man feiert das auch irgendwie so ein bisschen. Und ich habe auch immer geguckt, dass wenn da irgendwelche Kinder waren oder so, jetzt natürlich nicht in der rasenden Abfahrt hier im Ötztal oder so, aber am Brenner, wo es da so ein bisschen bergauf geht in den Orten, da standen auch immer in den Orten ganz viele Kinder, haben die Hände rausgehalten und da haben
kann
auch
man voll mal abklatschen,
viele in Steinach, ja,
abgeklatscht und so, und das fand ich auch echt cool.
Aber wir greifen schon voraus.
Wir greifen vor, das stimmt.
Jetzt
wir stehen an der Startlinie.
Moritz und ich sind also schon mal bis zum Brenner gekommen.
Ich bin schon ein bisschen Spoiler-Alarm.
Also genau, 6.30 Uhr fällt der Startschuss und dann geht's los. Je nachdem, wo man in der Startaufstellung steht, kann es natürlich heißen, man steht auch noch ein paar Minuten, weil bis sich so der Tross von 4.000 Fahrern in Bewegung gesetzt hat, das dauert einfach ein bisschen. Mhm. Aber ja, die Abfahrt nach Ötz ist eigentlich schon die erste Schlüsselstelle, kann man sagen. Denn da ist noch viel Nervosität. Es ist wie so erster Tag, erste drei Etappen von der Tour de France eigentlich. Also da ist jeder noch ein bisschen nervös. Und für viele ist es ja auch so was Neues, in so einer großen Gruppe zu fahren. Also mal mit irgendwie 40 anderen oder 200 anderen irgendwie, wo vorne, hinten, links, rechts Radfahrer sind. Das ist ja schon eine Herausforderung.
Und das Tempo ist direkt sehr hoch. Es geht von, glaube ich, 1350 Höhenmetern, wo Sölden liegt, direkt runter auf 700, 800 oder so. Also du hast eine kontinuierliche Abfahrt, sehr hohe Geschwindigkeiten. Ja.
Ja, und
also und lauter hochmotivierte Leute.
Hochmotiviert, manche auch übermotiviert. Also da wird wirklich hart nach vorne gefahren. Es ist so ein bisschen, sag ich mal, semi-neutralisiert. Also vorne fährt ein Führungsfahrzeug, was auch nicht überholt werden darf. Das fährt, glaube ich, fast bis zum Kühtai runter. Also ich habe es zumindest immer wieder gesehen in der Ferne, weil ganz vorne habe ich mich auch nicht aufgehalten. Aber es ist natürlich, man muss so ein bisschen die Balance finden zwischen nicht übertreiben darunter und nicht irgendwie voll auf Risiko fahren, einfach weil auch viele andere Leute da sind. Und aber gleichzeitig irgendwie, es kommen von hinten immer mehr Leute und man ist da natürlich so ein bisschen in der, wie soll ich sagen, in der Panik, so, oh, ich werde jetzt nur überholt eigentlich, das fängt ja nicht so gut an. Lassen sich auch manche
mit der Taktik fahren wie ich, nur ankommen, weil ich bin tatsächlich bis jetzt bestimmt von 1500 oder 2000 Leuten oder so überholt worden, weil ich habe auch auf meine Wattwerte geguckt und die waren halt abartig, wenn ich da mitgefahren wäre. Dann bin ich in Ötz halt schon leer. Und also das wollte ich auf keinen Fall. Deswegen habe ich da eher mich am rechten Straßenrand relativ gehalten. Es gab so ein paar, die haben eine ähnliche Taktik. Und dann waren wir quasi so das Feld im Feld, was links die ganze Zeit überholt wurde.
Das hatte ich mir auch so ein bisschen vorgenommen. Und dann, also und nach ungefähr 15 Sekunden war das alles wieder weg, wie weggefegt, und ich habe mich da echt
mitreißen lassen. Das ist bei mir die Weisheit des Alters.
Wahrscheinlich. Ich brauche noch ein paar Jahre, bis das dann einsetzt. Nee, aber es war tatsächlich so, dass ich echt ein bisschen, ich habe auch, weil wir vorher drüber auch geredet haben, wie man das am besten macht und dass man darunter auf jeden Fall nicht irgendwie Vollgas fährt, habe ich auch versucht zu machen und glaube auch ein bisschen geschafft, aber zwischendurch, wenn du dann irgendwie so siehst, da vorne 20 Meter weiter weg ist eine größere Gruppe und du bist irgendwie so, hängst im Niemandsland oder führst am Ende noch so quasi eine Verfolgergruppe an, dann denkst du, okay, ich beschleunige jetzt lieber, weil von hinten wieder andere Leute kommen und es wird dann zu voll und so. Also ich glaube, da ist nicht immer ganz einfach, den Überblick zu bewahren, aber können wir ja mal schon vorwegnehmen, wir sind da alle sturzfrei runtergekommen.
Wobei es bei Erik ja knapp war.
Ja, stimmt. Ja, ich bin hier gleich nach 3-4 Kilometern, haben sich vor mir irgendwie zwei Teamkolleginnen, hat sich die hintere bei der vorderen am Hinterrad aufgehangen und hat dann halt diesen klassischen Schlenker gemacht. Wenn du es aussteuern willst, dann ist mir halt einmal direkt vors Rad. Mhm. Musste ich einmal ziemlich hart abbremsen. Aber das war so eigentlich die einzige kritische Situation, an die ich mich erinnern kann. Vielleicht habe ich den Rest auch ausgeblendet.
In dem Tunnel, also oder auch überall, wo es ein bisschen enger wurde oder wo mal eine Verkehrsinsel kam, wo zum Glück auch keiner dran gefahren
ist. Da kam immer dieser Ziehharmonika-Effekt. Es wird erst hart gebremst,
und dann
viel schreien
und dann mit 600 Watt wieder angetreten.
Und dann wieder angetreten.
Genau. Was natürlich auch, also für die Form, für die Dauerform, die man eigentlich braucht beim Ötztaler, jetzt eher kontraproduktiv ist. Aber ja, das ist halt auch ein bisschen der Geografie geschuldet eigentlich, dass es halt da bergab geht und ja.
Man, aber ich hatte auch einmal die Situation, dass vor mir, was ich gesehen habe, ja, zur nächsten Gruppe, das sind jetzt so 20, 30 Meter, das kannst du zufahren, dann habe ich es kurz versucht und dann habe ich gesehen, da steht bei den Watt halt eine 4 vorne. Mhm. Und dann habe ich so ganz kurz, hat so das Engelchen-Teufelchen-Spiel in meinem Kopf und da hat dann aber die Vernunft doch gesiegt und gesagt, nee, 400 Watt, das ist... Der Tag ist noch lang.
Ja, weil von hinten, man es kommen ja immer wieder mehr von hinten.
Und die fahren und fast genauso schnell.
Dann wartest du 15, 20 Sekunden und dann sind wieder Leute um dich herum.
Ja.
Aber wenn man es dann schafft, sturzfrei runter nach Ötz und pannenfrei auch, weil gibt es ja auch immer wieder so erste Platten nach irgendwie ein paar Kilometern, hatten wir zum Glück jetzt in dem Fall nicht. Aber wenn man dann unten in Ötz angekommen ist, dann geht es ja eigentlich gleich los. Dann geht es rechts rein ins Kühtai.
Und auch direkt steil.
Direkt steil. Der Kühtai, das Kühtai, Entschuldigung, ist ja ein, ja, wie soll man sagen, anspruchsvoller Berg. Es ist nicht einfach zu fahren unbedingt.
Es ist sehr steil, es ist dann immer wieder flach. Also es ist so ein Treppenberg irgendwie. Mhm. Und dadurch, also ich fand es tatsächlich immer schon bei jeder Teilnahme irgendwie einen relativ unangenehm zu fahrenden Berg. Das ist oben raus, ist auch total schön. Mhm. Also es ist landschaftlich, ist es sehr toll, aber es ist auch unten auch, wenn man in Ötz abbiegt, dann hat man erstmal ganz lange diese Passage am Berghang entlang, bis man über diese Serpentine dann in den Wald wechselt. Aber den ersten 4-5 Kilometer hat man den Blick nach unten.
Mhm.
Das fand ich wirklich auch immer schon total schön. Aber es ist eben steil, dann ist wieder flach, dann ist wieder steil. Es ist schwieriger, seinen Rhythmus zu finden als an anderen Bergen.
Mhm. Mhm. Und man ist natürlich auch ein klein bisschen übermotiviert und muss da halt besonders aufpassen, irgendwie, dass man nicht sich überzockt und gleich alles rausfeuert, was man hat.
Das war auch so für mich so ein Moment. Ich bin da unten reingefahren, habe gemerkt, oh, die Beine sind gut. Und fährst jetzt mal so ein angenehmes Tempo. Und dann habe ich halt auf den Powermeter geguckt, da stand halt 350 Watt, was also ziemlich genau meine Schwelle ist. Oder sogar ganz leicht drüber. Mhm. Und ich so dachte, okay, vielleicht sollte ich ein bisschen Gas rausnehmen.
Du hast ja uns, weil wir beim Start so ein bisschen, wir haben nebeneinander gestartet, dann hat sich ein bisschen auseinandergezogen. Ich nach vorne und Moritz dann hinten dran. Mhm. Aber am
in
Berg.
In der Mitte.
In der Mitte, ja.
Der Mitte.
Genau, also hinter mir und dann Erik zum Schluss auch ein bisschen ausgebremst durch diesen Faststurz. Und aber du hast uns ja dann für uns leider ja relativ schnell wieder gesehen. Also.
Ja, und ihr habt mich dann nicht mehr lange gesehen.
Erik kam dann am Kühtai irgendwann an mir vorbeigestiefelt und ja.
Mit einem sehr guten Motivationstipp.
Genau. Ja.
Jungs, es sind nur noch 200 Kilometer.
Ja, und mit diesen Worten hat er sich dann verabschiedet gen Gipfel oder gen Pass. Und wir können ja mal reinhören, wie es ihm da ergangen ist.
Hi, hier ist Erik. Ich befinde mich mitten im Kühtai. Hab noch 10 Kilometer bis zum Gipfel. Bis jetzt läuft's gut. Sebastian und Moritz sind hoffentlich weit abgeschlagen. Hier ist halt ganz schön steil. Man muss sich gut pacen. 280 Watt. Ob ich das halten kann, das werden wir später sehen. Da reden wir später nochmal drüber. Jetzt aber nicht lang schnacken und weitertreten.
Genau, das war live vom Küter eigentlich. Ja.
Also was ich cool finde, was da ja rauskommt, ist, dass dieser Hubschrauber da ja auch...
Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
Das ist ja eine Sache, die haben wir beim Start vergessen und das haben wir auch am Küter bisher bei der Beschreibung vergessen. Das ist, also du kommst dir ja, das ist auch nochmal eine Besonderheit bei diesen ganz, ganz, ganz großen Radmarathons, wie jetzt vielleicht Ötztaler oder den Marathoner, Dolomiti, da ist es glaube ich auch, aber du hast ja wirklich diesen Hubschrauber, zwei waren es sogar, die über dem Feld kreisen und da kommst du dir ja auch nochmal vor, wie bei der Tour de France.
Ja, vor allem, weil da noch der steht dann quasi, wenn es aus Ötz dann rausgeht, hoch zum Küter, der steht dann quasi so, nicht ganz auf deiner Höhe, aber so neben dir in der Luft und filmt da in die Wand rein und dann muss man natürlich hoffen, dass man auch mal im Bild ist und nicht blöde irgendwie rüberwinken wie so, hallo, hallo, Mutti, ich bin im Fernsehen, sondern da muss natürlich das richtige, die Race-Face aufgesetzt werden, dass man halt, falls man es in die Nahaufnahme schafft, dann, dass man dann auch richtig so aussieht, okay, der ist bei der Sache, der gibt alles.
Der hat noch was vor.
Genau.
Go pro, go slow.
Ja, wir hatten uns ja auch, also am Kühtai, ganz so viel Watt wie Erik trete ich auch nicht, aber ich bin auch nicht ganz so groß. Du
bist auch 15 Kilo weniger.
Ja, genau, zum Glück. Aber da hatte ich auch quasi, wir hatten so, glaube ich, alle uns ein bisschen im Kopf zumindest so einen Plan gemacht, was sind die Watt, die wir wahrscheinlich treten können über diese Zeit und auch so mal ein bisschen bei den höheren Anstiegen dann so am Timmelsjoch spätestens auch mal so überlegt, ja, okay, in der Höhe geht auch ein bisschen weniger, das muss man auch mit einberechnen. Mhm. Und da habe ich auch, dann muss ich sagen, ziemlich stumpf auf die Daten vom Powermeter geguckt. Zum ersten Mal beim Ötztaler mit Powermeter dabei. Das letzte Mal musste ich das alles mit Gefühl machen oder Puls. Und ich glaube, du, Moritz, auch. Also früher, wir hatten sowas ja nicht. Ja. Ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr es habt alle. Also gibt auch, glaube ich, mittlerweile einfach, das war früher halt noch viel, viel teurer und so ist natürlich jetzt viel bezahlbarer geworden. Teilweise immer noch eine große Investition, aber für so ein Event, für so ein Rennen ist es natürlich echt, ich will nicht sagen unbezahlbar, aber sehr, sehr hilfreich.
Jeden Cent wert.
Ja, es war schon, also ich habe es ja eben schon erzählt, sowohl in der Anfahrt nach Ötz runter, in der Abfahrt, da bin ich schon so ein bisschen nach Watt gefahren, habe geguckt, wenn es zu intensiv wird, lasse ich die Gruppe halt einfach fahren. Und dann auch im Kühtal bin ich auch relativ, habe ich schon geguckt, dass ich nicht über die Werte komme, die ich kenne, dass ich sie gut treten kann. Mhm.
Und ja, also das habe ich auch versucht, so irgendwie 85% der FDP und hat eigentlich auch gut funktioniert. Da fühlte es sich noch so an, da geht auch mehr theoretisch. Also
ja, ich fand es komisch, aber vielleicht liegt es auch an dieser Steilheit mancher Passagen. Ich hatte oben raus am Kühtal jetzt nicht Krämpfe, aber schon so, dass ich echt gedacht habe, oh, das merkst du jetzt aber schon relativ stark in den Beinen und das kann ja noch heiter werden.
Es war ungewöhnlich, ich fand es sehr, die Luftfeuchtigkeit war unheimlich hoch.
Das stimmt.
Die Jacke hatte ich schon gar nicht mehr an für die Abfahrt nach Ötz und dann den Anstieg und die Armlinge habe ich mir da dann ausgezogen und auch für den Rest Rest des Marathons in der Trikottasche gehabt, wobei für die Abfahrt, das war dann wieder ein bisschen frisch, aber
ich habe es ja immer runter gemacht und dann bei den Abfahrten wieder hoch.
Ja,
so habe ich es auch gemacht.
Ja. Aber das, also es war wirklich erstaunlich halt, dass da war es dann, ja, 7 Uhr irgendwas dann im Anstieg und es war wirklich, also echt, da ist die Soße einem runtergelaufen. Viel trinken musste man auch und zum Glück gibt es ja oben gleich dann die erste Labestation. Wie war es bei euch, Erik? Bei dir war wahrscheinlich noch nicht so viel los.
Hat mich eigentlich gewundert, dass ich da ziemlich leicht rankam an Wasser und alles. Also ich habe tatsächlich auch mit mehr Riegeln gestartet, dass ich oben auf dem Küter wirklich nur Wasser brauche und Riegel quasi und Gels bis zum Brenner schon mal dabei habe. Aber ich habe da wirklich so Formel 1-mäßig bin ich da ran, zack, Wasser rein, Elektrolyttablette hinterher, Flasche wieder zugedreht, Weste an und Abfahrt. Und war halt so in meinem Modus drin, dass ich meinen Verpflegungsplan, den ich mir gemacht habe, natürlich erstmal über Bord geschmissen habe und gar keinen Riegel gegessen habe. Weil das war eigentlich mein Ziel, oben einen Riegel zu essen, damit der quasi in der Abfahrt erstmal verdaut werden kann und man nicht bei 12% Steigung auf so einem Riegel da rumkaut.
Ja, aber das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, halt die Verpflegung allgemein bei so einem Radmarathon, aber jetzt auch genau an dem Berg. Das fand ich natürlich am Kühtal wiederum gut, dass da diese Flachpassagen sind, dass man sich, wenn die Flachpassagen kommen oder die flacheren Passagen, dass man sich da dann halt echt das Gel reinhauen kann, den Riegel essen kann oder so. Und da habe ich dann auch geguckt, dass ich jede Gelegenheit, die sich bietet, dann auch nutze und eigentlich auch früher angefangen zu essen, als ich das jetzt normalerweise machen würde. Mhm.
Es war auch eigentlich, fand ich, relativ gut organisiert, oder was heißt relativ gut, es war eigentlich top organisiert, so überall stand groß oben drüber, was es an welcher Stelle gibt. Wasser war teilweise einfach so mit Leitungen und Wasserhähnen, dass du wirklich irgendwie 12 oder so Stationen hattest, wo du Wasser auffüllen konntest.
Also es standen viele Freiwillige, die geholfen haben, aber es waren auch immer Wasserhähne frei, wo man selber seine Sachen voll machen kann.
Das war gut.
Aber ich fand, ich muss schon sagen, es war echt voll an allen, also zumindest da in den Sphären, in denen ich unterwegs war, war es echt voll an den Verpflegungsstellen, kann man nicht anders sagen.
Kann ich auch sagen, bei mir auch. Ich weiß nicht, ob bei Erik, bei dir es irgendwie arg voll war.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie voll es bei euch war. Also es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie unter den ersten 50 da hochgefahren bin, sondern schon wahrscheinlich ist, Platz 700, 800.
Aber es dünnt sich, glaube ich, also oder nicht, es dünnt sich nach vorne aus, sondern andersrum. Ja. Es nach hinten oder so zur Mitte nimmt es schon arg zu. Es gibt mehr Leute, die über 10 und über 11 Stunden und so fahren, als welche, die es unter 9 oder um die 9 oder unter 10 einfach irgendwie schaffen. Also da ist, glaube ich, einfach ein bisschen mehr. Da ist, und die sind vielleicht dann auch schneller wieder weg, weil die schaffen es halt unter 10 Stunden und da mit 20 Minuten Standzeit kriegst du das irgendwann nicht mehr hin. Also.
Was ich auch sehr gut fand, war, dass über der Verpflegung überall Schilder hingen. Wasser, ISO, Riegel. Kuchen. Mhm. Also, dass du wirklich schon aus 500 Metern Entfernung gefühlt sehen konntest, ah,
da lohnt es sich hinzugehen
und da nicht.
Ja. Ja. Ich fand gut, es gab diese kleinen Salztüten und das fand ich immer gut, weil man ja halt auch sehr viel ausschwitzt, dass ich da halt, also ich habe auch immer schön Suppe zu mir genommen, auch gerade am Kütai, weil es noch so früh und so kalt war, fand ich das auch gut. Da habe ich dann noch so einen Salzbeutel reingemacht und das ging schon ganz gut.
Und dann, nach der Verpflegung, geht es ja eigentlich direkt runter in die Abfahrt.
Ja, ich hatte am Kütai ja noch meine 2 Minuten Ruhm des Tages.
Ach so, weil ich die wollen wir dir nicht vorenthalten.
In der Live-Berichterstattung vom Ötztaler Radmarathon TV interviewt wurde. Also wer sich dafür interessiert, der kann sich das angucken, was ich in der Sauerstoffschuld auf über 2000 Meter von mir gegeben habe.
Und nachher, wenn wir dann unsere Zielzeiten preisgeben, dann könnt ihr gedanklich bei Moritz nochmal 2 Minuten abziehen, weil quasi die hat er geopfert, um einfach um ein bisschen Promo zu machen für den Ötztaler und damit es da eine schöne Live-Übertragung wird.
Promo nicht, wurde halt gefragt, wie es mir geht
und was aber ich so mache. Ich meine, wenn da jeder sagen würde, so, hab keine Zeit, muss weiter, wäre natürlich auch ein bisschen schlecht für die Live-Übertragung. Also du hast quasi deine Top-Zeit geopfert, um dem Ötztaler da ein bisschen was Gutes zu tun, der Live-Übertragung. Genau, aber dann geht's runter. Die Abfahrt, Moritz, du hast vorhin schon gesagt, vom Kütai runter, die ist nach Kematen eigentlich bis runter, aber jetzt dieses Mal nicht. Aber die ist teilweise sehr schnell. Also ich glaube da so 90, manche fahren da sicher auch 100 oder mehr, kann man da schon erreichen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Serpentine gibt, aber
eine Serpentine also nicht.
Also ein, zwei langgezogene
weite Kurven, durch die man eigentlich ganz gut durchfahren kann, aber ansonsten geht es eigentlich relativ am Strich gezogen runter.
Aber es gibt auch eine andere Gefahr, nämlich, wie der Name schon sagt.
Kütai.
Ja, die Kühe am Kütai. Ja. Und das war bei dir auch ein bisschen knapp, Erik.
Ja, ich musste tatsächlich ziemlich weit oben, so nach einem Kilometer in der Abfahrt, als ich gerade so richtig einen Schwung drauf hatte, noch in so eine, da kam noch mal so ein flacheres Stück und da dachte ich so, machst dich jetzt klein und nimmst richtig den Schwung mit. Und genau da lief dann eine Kuh in aller Seelenruhe auf die Straße. Die hat wahrscheinlich gedacht so, ich laufe die Strecke seit 40 Jahren jeden Tag.
Und ich wiege 800 Kilo.
Und ich wiege 800 Kilo. Da stand dann auch ein Streckenposten und hat dann schon versucht, die Kuh irgendwie ein Zeichen zu geben, bleib mal da, wo du bist. Und dann hat er gemerkt, bringt nichts, die versteht mich nicht. Mhm. Und hat dann uns Fahrer quasi gewarnt.
Den Streckenposten habe ich, glaube ich, weil da waren wir noch nicht so weit auseinander. Also ich habe da einen Streckenposten gesehen, der wirklich auch eine Kuh gerade wieder zurückgejagt hat ins Grüne. Wahrscheinlich hat die mehrmals versucht, da ihren Weg, weil sie wusste, auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner, weiß man ja. Und die hat dann halt auch weiterhin versucht, darüber zu kommen. Aber da die achten, die wissen das ja natürlich, die Streckenposten. Klar, du kannst nicht die komplette Strecke da so kontrollieren. Also wurde auch vorher gesagt, dass man da aufpassen soll. Aber ich glaube, am Kütai ist es noch da ist es am meisten. Also da sind am meisten Kühe halt auch unterwegs. Egal, ob das jetzt der Name ist oder nicht. Und ja, da muss man einfach ein bisschen auf Zack sein. Außerdem die Weidegitter, die man dann halt mit irgendwie 50, 60 da überfährt, sind auch immer so ein bisschen einfach am besten gerade drüber, ist ja die Devise, aber man darf halt sich nicht da erschrecken oder Schiss haben oder abbremsen.
Es rumpelt mal kurz, aber eigentlich, wenn es trocken ist, ist eher unkritisch.
Und dann ist man ja irgendwann unten im Inntal, fährt nach Innsbruck und dann rechts hoch zum Brenner. Und da muss ich sagen, das fand ich auch richtig cool, weil da wurde nicht mehr so geballert wie nach Oetz, aber trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, das hier ist jetzt Radrennen, weil alle waren irgendwie so, du fährst im Feld und da wird Führungsarbeit irgendwie so man kreiselt da quasi so, und das fand ich echt, und da war auch Zug drauf, ich weiß nicht, ob wir da Rückenwind hatten oder so, aber das war auf jeden Fall, es hat Spaß gemacht.
Da ist aber ja, ist ja auch wieder so ein bisschen, ja nicht eine Schlüsselstelle, aber auch eigentlich eine wichtige Stelle, dass du da vielleicht nicht ganz auf dich allein gestellt bist, weil da ist es, das ist eine der wenigen längeren flachen Passagen, und wenn du da alleine dann wenn du alleine im Fahrtwind stehst, dann kann es dir ganz schön Kräfte kosten.
Wobei das auch nicht nur das Inntal ist, sondern dann ja eigentlich auch den Brenner hoch. Der ist auch am Anfang so 4-5% mal, da geht es ja so unter der Europabrücke durch, wo es ein bisschen steiler ist. Und da muss man schon auch so seinen eigenen Rhythmus fahren, aber ansonsten
brauchst du eine Gruppe eigentlich.
Genau, da braucht man eigentlich eine Gruppe. Und aber auch eine, die nicht zu intensiv fährt. Aber ich hatte jetzt eine, da habe ich auch ein bisschen mehr Führungsarbeit gemacht, als ich eigentlich wollte. Also es muss irgendwie ja, guter Rhythmus und eine gute.
Ist auch was dann am Ende in die Zielzeit reinspielt, so ein bisschen, in die optimal mögliche Zeit, wenn das da mit der Gruppe alles funktioniert. Wenn du da Pech hast, klar. Wenn du da Pech hast, dann verlierst du da ein paar Minuten einfach lässt ein bisschen.
Oder du schießt dich da aus dem Leben und verlierst die Zeit
noch mehr Zeit hinten raus.
Ja. Aber ich hatte das quasi dort genau andersrum. Ich hatte eine Gruppe, wir waren wirklich viele, also 120 Leute oder so. Und es war aber so total seltsam. Wir sind immer so 5 Minuten gechillt und dann wurde wieder 10 Kilometer unter Lenker einer Reihe 300 Watt gefahren. Und man sagt ja immer, am Brenner verlierst du den Ötztaler, weil du einfach zu viel machst und hinten halt noch Jaufen und Himmelsjoch noch zwei richtig harte Berge kommen. Und ich hatte diese Stimme die ganze Zeit im Kopf, die mir gesagt hat so, ey, lass die Gruppe fahren. Dann habe ich mich umgedreht, es kam halt weit und breit keine nächste. Und dann habe ich gedacht, nee, allein im Wind kannst du jetzt auch nicht, jetzt musst du damit, wenigstens bist du jetzt schnell. So, das habe ich mir dann als Ausrede in den Kopf gesetzt.
Ja, also man hat nicht immer den Luxus aller Optionen. Also und vor allem, ganz ehrlich, man muss auch ein bisschen, wenn man jetzt nicht den weiten Blick nach hinten hat irgendwie, weil man gerade irgendwie im Anstieg ist, muss man die Kaltschnäuzigkeit irgendwie dann haben, um zu sagen, ich mache jetzt wirklich langsamer und fahr wirklich ein bisschen weniger Watt und warte, weil ich mir sicher bin, dass da noch eine Gruppe kommt. Aber wenn es dann halt länger dauert mal, dann ja, denkt man halt auch, man verliert Zeit. Also es ist eine Herausforderung, auch der Brenner, obwohl er ja wirklich, wirklich nicht steil ist.
Er wird eigentlich dann erst am Ende steil. Die letzten 2-3 Kilometer, da geht es ja dann nach Gries, geht es dann mal so links weg und da ist dann schon noch 8-9%.
Ich glaube sogar 12 in der Spitze.
In der Spitze, ja. Und da hören wir mal rein, was der Erik da von sich gegeben hat.
Oh je. So, hier ist wieder der Erik. Ich bin jetzt ungefähr 3 Kilometer vor dem Gipfel des Brenners. Bislang läuft's gut. Ich bin ungefähr 5 Minuten vor meinem Zeitplan. Ob das dafür spricht, dass ich es zu hart angegangen bin oder gut auf Kurs liege, kann ich immer noch nicht so ganz beantworten. Weil der Brenner verlief gerade sehr, sehr schnell. Fast ein 30er Schnitt. Leichter Rückenwind, große Gruppe. Sehr, sehr angenehm.
Ja, da hören wir ja, was du eigentlich gesagt hast, was du erstmal hören wir deinen Atem. Aber wie du es schon gerade eben gesagt hast, es war eine große Gruppe, eigentlich gute Voraussetzung, vielleicht ein bisschen schnell. 5 Minuten vor dem Plan, das lässt ja so ein bisschen erahnen, dass du schneller gefahren bist, als du eigentlich vorhattest, in Anführungszeichen. Aber gut, wie gesagt, man muss sich den Bedingungen anpassen. Also ich habe auch, glaube ich, tatsächlich aus der Erinnerung von 2016 wusste ich, dass ich da eine große Gruppe hatte, wo ich Schwierigkeiten hatte, als es dann mal so einmal ein bisschen steiler wurde, dran zu bleiben und mich aber halt dann über die Maßen angestrengt habe und war da noch dran. Und wo ich aber jetzt im Nachhinein dann dachte, vor diesem zweiten Ötztaler Versuch, dachte ich, nee, das machst du nicht nochmal, weil das kostet unnötig Kraft und das schaffst du nicht. Und habe ich tatsächlich eine ja, Gruppe fahren lassen. Es war mehr, es gab so ein Split und die, ich habe die vorderen wegfahren lassen und bin in der hinteren Gruppe geblieben. Und ich glaube, das hat auch dann ja ein bisschen besser funktioniert. Aber ja, es ist dieses, da vorne fahren welche, ich könnte da noch hinfahren.
Ja, also was ich schade fand, wir hatten eine Gruppe, wo ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe ein bisschen mehr Führungsarbeit gemacht, als ich eigentlich wollte. Was ich schade fand, war, dass wenn gewechselt wurde, oft sehr unregelmäßig gefahren wird. Du hast es ja gerade auch schon gesagt, Erik, das bei dir auch war. Also ich finde es schon eine Kunst, dass wenn Führungswechsel gefahren wird, dass die Leute dann schon mehr oder weniger, also derjenige, der das Tempo dann übernimmt, die Tempoarbeit übernimmt, auch das Tempo hält. Und das ist leider selten
der Fall. Die meisten packen nochmal 2 km/h drauf.
Die meisten packen dann nochmal 2 km/h drauf, wäre dann wieder langsamer. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob da auch irgendwie der Wattmesser helfen würde oder der Blick auf den Tacho oder so. Was steht denn da vorher für eine Zahl und was steht da für eine Zahl, wenn ich die Führungsarbeit übernehme?
Ja. Aber es ist, das ist auch wie das mit in der Gruppe fahren. Also ich glaube, das sind so Sachen, die, wenn du öfter mal ein Rennen fährst oder halt öfter mal vielleicht auch ein Radmarathon fährst, dann kannst du sowas, ja, dann kannst du sowas lernen. Aber für viele Leute, die halt den Ötztaler als Saisonhöhepunkt haben und dann eventuell auch als das einzige große Event, die fahren nicht so oft in der Gruppe in dem Belastungs- und in dem Tempobereich. Und die denken halt, ah, es ist auch wirklich so ein bisschen, ich kenne das von früher, dass man so denkt, ich will jetzt nicht Schande machen der Gruppe hinten dran, wenn ich jetzt quasi nicht schnell genug fahre. Ich will die nicht aufhalten, sondern, und dann legt man mal und man denkt so, ah ja, jetzt ist es natürlich anstrengender, weil ich im Wind bin und dann strenge ich mich natürlich auch mehr an, aber das heißt natürlich dann auch, dann geht das Tempo hoch. Also eigentlich idealerweise wäre es, wenn du nicht so sehr auf die Watt guckst, sondern auf das Tempo guckst und wenn es halt da mit 38 lang geht, dann solltest du nicht 42 fahren, wenn du vorne bist, aber ja, das ist, glaube ich, damit muss man tatsächlich leben, wenn man beim Ötztaler fährt und einfach mit so vielen Leuten, die man nicht kennt und mit denen man noch nie zusammengefahren ist.
Abfahrt vom Brenner ist unproblematisch irgendwie, das geht zügig zur Sache,
es dann eine
Straße schnell.
Der einzige, wie soll ich sagen, Nachteil war diesmal, es gab da auch eine kleine Umleitung, die eigentlich nicht viel Meter ausgemacht hat, aber es ging statt auf der Straße, nach der Labestation ging es nicht auf der Straße lang, sondern auf dem Radweg und da war eine getimte Section Control, wurde es genannt, also da wurde Geschwindigkeit gemessen, denn auf dem Radweg, der war tatsächlich sehr schmal, also 2 Meter, glaube ich, breit und da waren 2 Holzbrücken, über die man drüber ist, mit schon ordentlichen Kanten. Da wurde gesagt, okay, nur 25 km/h. Da gab es eine Zeitmessmatte vorher und ich glaube hinterher. Ich habe jetzt nicht in die Ergebnislisten reingeguckt, ob da viele irgendwie jetzt irgendwie disqualifiziert wurden oder so. Ich bin auch
mit den meisten. Ich habe mal geguckt, es waren schon viele am Brenner, aber ist die Frage, ob das deswegen.
Ah, okay, also wie gesagt, ich bin da tatsächlich, habe ich mich so ein bisschen auf dem Tacho geguckt. An ein paar Stellen ist man schon ein bisschen schneller gerollt.
Es geht fast halt bergab. Also, also es geht jetzt nicht steil bergab, aber du musst es schon
runterbremsen.
Bewusst darauf achten, nicht zu schnell zu werden.
Aber die meisten, also es haben ein paar sind links vorbeigefahren, wo ich dachte, naja, das ist eher 30 als 25. Aber wenn man dann halt mal bei 26, 27 ist, dann tippt man mal die Bremse an und dann rollst du auch weiter. Ich wollte da jetzt auch kein Risiko eingehen, weil wahrscheinlich gewinnen oder verlieren, also da deine Zeit dann irgendwie da nicht schaffen, daran wird es wohl nicht gelegen haben. Aber das war natürlich auch, wo du wahrscheinlich auf der Straße hättest 35 fahren können oder 40 in der Gruppe, bist du da halt 25 gefahren, aber ja.
Das fand ich auch interessant, als wir aus diesem Radweg rauskamen, wieder auf die eigentliche Straße, haben ein paar Leute um mich rum gleich erstmal angetreten, als ob da vorne das jetzt ums Ortsschild geht, wo ich auch dachte, Jungs, entspannt euch mal, wir haben noch 2 Pässe vor uns mit über 3000 Höhenmetern.
Aber diese flache Abfahrt, da ist natürlich auch gut, wenn man jetzt nicht ganz alleine ist, weil man muss dann schon auch mittreten und wenn du da so einen Windschatten hast, selbst wenn der so 5 Meter vor dir ist, einfach mit ein bisschen Sicherheitsabstand, das merkt man schon und wenn man da Glück hat und jemand hat, der gut abfährt und dasselbe Tempo ist, dann ist natürlich hilfreich, wenn man sich da so ein bisschen hinten dran klemmt.
Dann diese Umleitung in Sterzing, da haben wir schon drüber gesprochen, dann geht es zurück auf die normale Strecke und es kommt der Jaufen, der zweite 2000er auf der Runde. Wie ist es euch da ergangen?
Also ich habe immer, oder im Vorfeld haben wir oft drüber geredet und haben immer so gesagt, so ja, der Jaufen, der ist schön, der ist angenehm, weil der schön gleichmäßig ist. Und ich muss sagen, also der Jaufen ist mir fast am schwersten gefallen.
Echt?
Weil ich hatte dann die Entscheidung, ja, entweder trete ich oder ich esse was. Ich konnte nicht beides gleichzeitig machen, weil die Anstrengung dann doch, es war nicht mehr dieselben Wattwerte wie am Kühlteil. Das hatte ich aber auch so gedacht, am Kühlteil ein bisschen schneller für eine schnelle Gruppe am Brenner und dann dafür dann am Jaufen und am Timmelsjoch einfach 5% weniger irgendwie. Hat am Anfang auch geklappt, aber später ist es dann doch ein bisschen niedriger ausgefallen, als ich wollte. Aber ich musste halt diese gleichmäßige Steigung führt halt auch dazu, dass du immer Druck auf dem Pedal haben musst. Mhm. Und für so mal einen Schluck trinken geht es noch, aber irgendwie, ja, ein Gel vielleicht gerade auch, aber mal in so einen Riegel beißen und kauen, das ist schwierig, wenn du eigentlich mit offenem Mund atmen musst und dann die Bröckchen, die da rausfliegen.
Also von dem Gesichtspunkt her, ja, das stimme ich dir zu, das stimmt. Aber ansonsten fand ich den Jaufen ziemlich spektakulär, weil er halt einfach unten hast du einen ganz grandiosen Blick irgendwie in alle Richtungen, da in dieses eine Tal, was sich da noch öffnet. Mhm. Und halt, du kommst hier jetzt nicht schnell vor, aber du hast irgendwie immer das Gefühl, es ist hier ein vernünftiges, es sieht nach Rennradfahren irgendwie aus, ja, also du bist nicht zu langsam und du hast eine vernünftige Trittfrequenz eigentlich, weil der nicht zu steil ist und so, aber er ist doch so steil, dass du halt vergleichsweise zügig Höhenmeter sammelst und also von daher, ich fand den echt cool.
Gerade unten war die Straße jetzt auch nicht so mega gut, also da waren noch ziemlich viele so ja, Rillen und Risse und Flecken, also
muss man immer mal gucken.
Es gab zwischendurch Stellen, die waren neu gemacht, herfährt,
ja.
Aber es ist dann immer so, wenn du sowieso schon nur so 12 km/h fährst und dann fährst du mit dem Hinterrad noch durch so ein Schlagloch, das ist immer so,
oh. Ja, das. Aber ich hatte tatsächlich, das muss ich schon sagen, das stimmt, ich hatte auch das Problem mit dem Essen und ich hatte da die Situation, dass ich wirklich gemerkt habe, wie es immer weniger wird, sag ich mal. Also der Kalorienzufuhr bei mir und dann, dass das Level irgendwie absinkt und dann habe ich gedacht, okay, du musst dich jetzt noch bis zur Verpflegungsstelle retten und ich habe die dann auch schon gesehen und man kam da schon aus dem Wald raus, aber ich konnte dann, ich bin da nicht mehr hingekommen. Also das war der einzige Moment, wo ich anhalten musste tatsächlich mal am Berg und wo ich ganz in Ruhe ein Gel zu mir genommen habe und einen Riegel gegessen habe und ich glaube schon auch 5 Minuten oder so da gewesen bin, um einfach wieder ja so ein bisschen Kräfte zu sammeln und dann weiterzufahren, aber ja, das war...
Da mir es da auch, also am Jaufen, glaube ich, würde ich im Nachhinein sagen, fast am schlechtesten ging, war auch diese Verpflegungsstelle. Ich hatte sie sogar ein bisschen höher erwartet und dachte, man sah schon unten so einen Torbogen mit irgendwie Red Bull gebrandet. Mhm. Und ich war mir aber nicht sicher, ist das jetzt nur irgendwie Stimmungsnest oder ist es tatsächlich, weil ich hatte die ein bisschen weiter oben, aber war dann wirklich sehr froh, als ich kam und die Suppe auch mit den Nudeln drin gab es da sogar, wer wollte, mit so kleinen Sternchen Suppennudeln, die hat mir echt den Arsch gerettet, muss man sagen. Und wir können aber ja gleich mal reinhören, was der Erik live berichtet
hat. Ich würde vielleicht vorher gerne noch einschieben, ich bin den Jaufen hatte ich eigentlich vor, genauso wie es Kühlteil, immer so 270, 280 Watt zu fahren. Und ich habe halt so mittendrin gemerkt, es geht nicht. Das waren dann nur noch so 240, 250. Und ich habe mir aber die ganze Zeit eingeredet, das ist jetzt nur eine vorübergehende Krise. Nachher am Timmelsjoch geht's wieder. Mhm.
Dann schauen wir mal, was du live erzählt hast.
Hier ist wieder Erik. Ich bin jetzt 2,5 Kilometer vor dem Gipfel des Jaufen. So langsam wird's zäh. Ich komme jetzt hier gerade aus dem Wald. Den Gipfel kann ich sehen. Die Labestation auch. Jetzt gibt's erstmal wieder Riegel. Gels und eine Cola. Ich hoffe, das hilft, damit es dann im Timmelsjoch eigentlich wie von selbst läuft. Drückt mir die Daumen.
Das war wirklich natürlich, also ist eigentlich toll, das war optimistisch. Mit einem Ziel, da ist die
Selbstbetrug.
Genau, da ist die Labe. Ja, aber so muss man es machen. So muss man sich das wirklich, auch wenn man insgeheim weiß, naja, vielleicht, wahrscheinlich wird es nicht ganz so laufen, aber man muss sich das so vorsagen. Okay, da ist die Labe, da fahre ich noch hin. Oder, Moritz, auch in deiner Stelle eigentlich gut gemacht, dass du gesagt hast, da ist die Labe, aber ich zwinge mich jetzt nicht dahin. Ich halte jetzt an, ich brauche jetzt was zu essen und dann halte ich an und esse was. Eigentlich muss man das so ein bisschen, da muss man konsequent sein und wenn man so ein gutes Körpergefühl hat, dann auch auf den Körper hören. Es ist manchmal natürlich auch, ich hatte so ein paar Mal auch das Ding so, es wäre jetzt so viel einfacher aufhören zu treten. Aber ich wusste, ich kann
ja, gut, eigentlich... Das ist ja immer.
Genau, das ist immer. Und
an jedem Berg.
Und da darf man, dem Impuls darf man nicht nachgeben. Nur wenn es dann halt mehr ernst wird und man sagt, ich brauche jetzt das Essen, dann darf man nicht den falschen Stolz haben und zu sagen, nee, ich quäle mich noch irgendwie hoch. Durch. Und diese Labestation, die war also die war schon sehr wichtig, würde ich sagen, auch irgendwie an der Stelle. Und was ich toll fand an zwei Labestationen, hatte ich das sogar, da hat mir immer die Brille geputzt.
Stimmt, ja.
Ja, und
also ich habe es nicht gemacht, da ich habe es gesehen, dass angeboten wurde.
Die 30 Sekunden habe ich mir noch am Brenner sogar, da habe ich die Brille einfach abgegeben, bin weggegangen und habe mein Essen geholt und der stand dann da mit meiner Brille und hat auf mich gewartet. Das war natürlich toll. Und die 30 Sekunden am Jaufen, die habe ich mir auch gegönnt und hatte dann wieder eine klare Sicht vorher, verschmiert, verschwitzt. Das war schon sehr angenehm.
Ich hatte beim Jaufen einen gewissen Aufreger, weil es da auf einmal hieß, hier ist jetzt gleich Cut-off. Ich war um 14.10 Uhr da und da war ein riesiges Schild, 14.25 Uhr ist hier Feierabend. Und dann habe ich runter, da kam ein Rennleiterauto und hat gesagt, hier ist jetzt, wir machen ganz pünktlich Schluss, Feierabend. Und dann kamen tatsächlich drei große Reisebusse, oder zwei, die da standen und ein riesiger Anhänger quasi, wo die Fahrräder dann scheinbar noch eingeladen wurden. Und dann dachte ich so, Alter, was ist denn hier los? Und ich kam mir gar nicht so langsam vor, weil ich hatte da einen knappen 21er Schnitt. Hatte ich am Ende, hatte ich einen 21er Schnitt. Das heißt, da war ich auch noch deutlich schneller zu dem Zeitpunkt, weil der ja durch Timmelsjoch vor allen Dingen dann auch nochmal runtergegangen ist. Und ich habe natürlich auch in Ruhe Pausen gemacht, aber ich hatte wirklich jetzt nicht den Eindruck, dass ich irgendwie jetzt vorsätzlich langsam gemacht habe und deswegen war ich da sehr überrascht, weil ich das auch bei noch keinem Radmarathon hatte, dass ich so in die Bredouille gekommen bin, dass es
dem Besenwagen ins Auge geblickt.
Ja, ja, und dann stand er da auf einmal und dann habe ich auch tatsächlich nochmal ein bisschen kürzer Pause gemacht, als ich eigentlich gemacht hätte und bin schnell in die Abfahrt gegangen und es war dann ja hinterher so, dass die scheinbar am Timmelsjoch, am Jaufen tatsächlich auch relativ viele in die Busse gesetzt haben. Ich weiß von einem Bekannten, der da in den Bus gesetzt wurde, der gesagt hat, er hat sich eigentlich noch total gut gefühlt und es war eigentlich von, ja, 14 Uhr. Also, und das Komische ist, der allerletzte, der ins Ziel gekommen ist in Sölden, der hat eine Schlusszeit 13 Stunden 46 und der ist um 14.42 Uhr, laut dem Tracking, ist er um 14.42 Uhr am Jaufen durch.
Aber die war die Matte weiter oben vielleicht?
Schon, aber das war ja nur noch ein Kilometer.
Ja, aber dann ist er vielleicht quasi gerade noch mal schnell losgefahren, bevor er da vor 14.25 hat da oben dann noch mal Pause gemacht. Also kann ja sein. Ich finde es auch so ein bisschen, es ist, wir haben jetzt hier in unserem, in der Pension im Nachbarhaus, haben wir heute Morgen auch beim Autobeladen jemanden getroffen, der auch etwas geknickten Eindruck gemacht hat, der auch genau dort rausgenommen wurde. Habe ihn jetzt nicht nach seiner Verfassung da ausgefragt, ich wollte jetzt nicht Salz in die Wunde reiben, aber ist natürlich bitter, vor allem wenn du dich noch einigermaßen gut fühlst. Da ist halt, muss man natürlich auch sagen, ist vielleicht nicht ganz einfach so diesen Mittelweg zu finden, weil du kannst nicht jeden dann fragen so, na, wie geht's dir noch, was glaubst du, was schaffst du, weil viele würden dann natürlich auch sagen, ja, ja, ich schaff das noch und aber es wäre halt irgendwie schön, wenn es diesen Cut-off vielleicht ein bisschen später, also vielleicht nicht oben am Jaufen, sondern irgendwie dann im frühen Anstieg des Timmelsjoch, weil viele kommen dann halt noch vom Jaufen runter.
Ja, Jaufen runter schafft jeder und dann, wenn du in Moos oder so, wenn du in Moos merkst, da hat's jetzt angefangen mit dem Timmelsjoch und es ging schon 5, 6, 7 Kilometer vom Timmelsjoch hoch und wenn du da merkst du ja dann auch, okay, das schaffe ich jetzt noch oder
das schaffe ich
halt nicht. Also ich glaube schon, also ich weiß auf jeden Fall von dem Bekannten, der bis dahin auch über einen 20er Schnitt gefahren ist, 20,6 und der war schon auch echt enttäuscht, dass er da raus musste.
Wir wären natürlich jetzt auch mal, also da stecken wir wahrscheinlich auch nicht in der Logistik drin, weißt du, wo können die Busse irgendwie halten und wie ist es dann in diesem, das ist ja doch eher kleinen Sträßchen zum Timmelsjoch hoch und am Ende ist das nicht gut zum Einladen oder so. Also gibt ja die, oder die Gemeinde möchte da nicht die Straße so blockieren, gibt ja verschiedene Gründe, warum das dann so ist, wie es ist. Aber also da fühlt man dann natürlich mit jedem, der da rausgenommen wird, vor allem, wenn er sich noch einigermaßen gut fühlt und vielleicht denkt, hey, das könnte ich dieses Jahr schaffen. Also es gibt ja genug Leute, die, was ich echt wirklich bewundernswert finde, die, auch wenn sie es mal nicht geschafft haben, dann halt nochmal hier angreifen. Also wir hatten einen ehemaligen Kollegen, der erst beim dritten Mal dann bis durchgekommen ist. Beim ersten Mal wurde er, glaube ich, schon am Kühlteil rausgezogen. Aber weißt du, die dann trotzdem sagen, hey, das war eine harte Erfahrung, das war echt bitter. Aber ich nehme das nochmal auf mich. Und ja, klar, man gönnt es eigentlich jedem. Jeder soll hier eigentlich ankommen. Und, aber es langt halt nicht einfach von der Zeit für jeden. Und Sicherheit geht vor, dann, wenn es dann am, schon beim Hochfahren am Timmelsee auch dunkel wird langsam oder oben dunkel ist. Ja, klar. Ist. Ja. Hm. Und umso kaputter man ist, umso, sag ich mal, schwieriger wird es, so, sich bei einer Abfahrt zu konzentrieren. Und die Abfahrt vom Jaufen, muss man sagen, die ist ein bisschen Achterbahn auch. Also da sind einige schöne Kurven drin und kann man zwischendurch auch mal laufen lassen, muss dann aber schon bei den Serpentinen auch gut in die Eisen gehen und hat eine traumhafte Aussicht, wenn man das mal kurz für anderthalb Sekunden genießen kann und sich dann wieder auf die Straße konzentriert. Also da muss man schon, ja, muss man jetzt keine Angst vor haben, aber es ist eine anspruchsvolle Abfahrt, würde ich sagen.
Na, ich hatte einen Moment, das war noch relativ weit oben, eine Rechtskurve um eine Steinmauer rum und die sah so auf der Karte so, ja gut, die ist halt langgezogen und so sah die auch vor mir aus und dann bin ich da halt mit Schwung rein und habe dann festgestellt, dass die halt übelst zumacht und bin dann doch nochmal der Leitplanke kurz etwas näher gekommen, aber
Also ich finde Jaufen, das ist genau mein Ding. Das ist eigentlich eine meiner absoluten Lieblingsabfahrten, muss ich sagen, weil man schon eine perfekte Mischung hat aus sehr, sehr technischen Kurven und zwischendrin immer mal Passagen, wo man es ein bisschen laufen lassen kann. Mhm. Aber also, ja, also mir macht die saumäßig Spaß.
Ist auf jeden Fall, ist ein Highlight, würde ich sagen. Mhm. Also, ob ich jetzt sagen würde, dafür lohnt es sich, den Jaufen hochzufahren, weiß ich nicht genau, nur für die Abfahrt. Also.
Ja, aber zum Beispiel, ich finde es auch gut, dass du sowas hast, weil wir haben ja schon gesagt, Hütei-Abfahrt ist relativ leicht, kann man sagen, vom Fahrtechnik her. Und dann Brenner ist auch nicht so schwierig. Ich finde es gut, dass die sehr technische Abfahrt zu dem Zeitpunkt kommt, wo du im Idealfall auch schon noch im Vollbesitz deiner oder im weitestgehenden Vollbesitz deiner geistigen Kräfte bist.
Aber wo das Feld also auch schon ein bisschen
auseinandergezogen ist. Jaufen-Abfahrt als allerletztes nach 5.500 Höhenmetern. Und das fände ich schon krass.
Ja.
Also,
ja, und man hat auch, also
so richtig grau bist, guckst über Kreuz und so, das ist
für so Leute, die so Alpenabfahrten und so mit hohen Geschwindigkeiten nicht ganz gewohnt sind, da ist vielleicht auch besser die am Kühtai, die ist zwar schnell, aber ziemlich einfach und vom Brenner ist sowieso ein bisschen flacher, die sind dann so ein bisschen drin und wissen, ah, okay, so kann ich durch die Kurve fahren und so. Und dann ist das, da ist der Jaufen so ein bisschen, da hat man schon so ein bisschen seine Geschwindigkeit gefunden und weiß, ab wann, wo man bremsen muss, also ich habe auch viele echt gesehen, also die mich in der Abfahrt dann richtig nochmal mit ordentlich Schmackes überholt haben und ich dachte, ich fahre schon schnell. Auch mit Felgenbremsen, wo ich sage, gut ab, also bin ich auch schon gefahren mit Felgenbremsen, aber das ist nochmal eine ganz andere, da muss man schon nochmal anders bremsen. Mit Scheibenbremsen kannst du ja eigentlich immer sicher sein, ja, das geht, das funktioniert, ich weiß, ich komme dann irgendwann zum Stehen. Ich habe keinen gesehen, wo ich gedacht habe, oh, der endet gleich in der Wand. Also es waren echt gute Abfahrer auch um mich rum. Da war ich dankbar.
Wir müssen noch, das haben wir jetzt natürlich nicht gemacht, noch mal gucken, wer bei uns dreien intern da bergab die schnellste
Zeit. Das wirst du gewesen sein, denke ich.
Ja, weiß ich nicht. Der Holi.
Also wir haben nur geguckt, glaube ich. Ja, aber das sagen wir, wenn wir gleich dabei sind. Bei der letzten Abfahrt, da haben wir einmal geguckt, wie der Zeitunterschied war, glaube ich, Erik, bei uns.
Tim ist Joch.
Genau, ja.
Aber da musste ich ja im Regen oder im Nassen runter.
Ja, also nass war bei mir auch noch. Jetzt kommen wir doch mal.
Der Scharfrichter eigentlich, das Tim ist ja auch. Ne?
Ich finde das Wort Scharfrichter immer so ein bisschen, so das klingt.
Das wertet das Vorherige ab,
oder? So ein bisschen, ja, weil, also wie gesagt, am Timmelsjoch ging es mir dann nicht mehr so schlimm wie am Jaufen. Aber du hast schon recht, es ist einfach, es ist der längste, es ist der höchste.
Also allein du kommst unten in St. Leonhard an. In dem Fall war es ja da wieder, wie so oft, war es da sehr, sehr warm, obwohl es anders vorhergesagt war. Und dann stehst du da in der Hitze und dann hast du dieses Schild, wo drauf steht Timmelsjoch 29 Kilometer, 1800 Höhenmeter oder irgendwie sowas. Da muss, glaube ich, jeder, der da, das ist ja Kilometer 190, 180 oder
85
so. Also, und 3.500 Höhenmeter hast du da schon. Da bist du jetzt wirklich nicht mehr im taufrischen Zustand. Da muss, glaube ich, jeder schlucken.
Ja, auf jeden Fall. Und also mit der Hitze oder mit, es war ja jetzt nicht heiß, aber es war schon
warm dann.
Ja, und mit der Sonne dann auch, dann heizt halt so gleich ein bisschen mehr auf, vor allem in unserem doch eher schwarzen Teamdress. Das war da natürlich ein kleiner Nachteil und man hat vielleicht noch die Weste um. Da war ich sehr froh, da hatten sie so eine kleine zusätzliche Verpflegungsstation eingerichtet, wo man einfach nur Wasser und Cola und Saft, glaube ich, bekommen hat und Bananen hatten, so meine ich auch, die nicht quasi auf der Karte offiziell ist, aber da habe ich dann auch nochmal, eigentlich denkt man so, nicht jetzt extra unten noch Gewicht irgendwie zuladen, aber da habe ich mir nochmal eine volle Wasserflasche gegönnt, weil ich dachte, ah, das wird noch lang und war sehr froh, dass ich da so ein bisschen mehr trinken konnte dann auch einfach.
Ich habe auch am Timmelsjoch unten dann, also wenn man aus St. Leonhard rausfährt, ist es ja noch eine sehr gute Straße, so teilweise auch, ich will nicht sagen flach, aber so 2-3%, da hatte ich noch das große Kettenblatt drauf und dachte, oh, wenn es jetzt so weitergeht, perfekt. Aber ich wusste ja, dass es so spätestens ab Moos steiler wird und da habe ich noch sehr schnell gemerkt, okay, Rettungsanker und einfach nur noch hochkurbeln.
Ja, ja, also da darf man sich nicht...
Bin da ganz, ganz demütig quasi rangegangen, weil ich halt wusste, das Ding ist halt noch elendig lang.
Dieser, was ich mir eigentlich von meiner letzten Ötztaler Erfahrung, kann ich ja jetzt zugeben, da musste ich am Timmelsjoch doch mehrmals anhalten. Also wirklich einfach, da habe ich gedacht, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr drehen. Also auch egal, wie weit die Labestation noch ist, ich halte jetzt hier an und lege meinen Kopf auf den Lenker und finde mich selber in so einer Minute oder zwei und dann kann ich wieder weiterfahren. Das hat diesmal geklappt, dass ich das nicht sein musste. Also da war ich dann auch ein bisschen stolz auf mich.
Zu Recht.
Schauen wir mal, ob das sich nachher in der Zeit niedergeschlagen hat, aber da dachte ich so, oh, das läuft ein bisschen besser und das hat natürlich dann auch bestätigt, dass so eine Rennstrategie, wo man irgendwie mal ein bisschen genauer überlegt, was kann ich denn treten und was kann ich an den Bergen treten und wie lange und so weiter, dass das sich dann doch bezahlt macht. Also es kommt ja nicht von irgendwo her. Also wer sowas vorhat und den Luxus eines Powermeters hat oder so, der sollte tatsächlich sich mal überlegen, okay, was geht denn so? 80% der FDP mal vielleicht 85 oder eigentlich eher 75 dann an so einem langen Anstieg, das geht vielleicht. Das kann man dann auch nochmal im Training ausprobieren, aber das hat mir schon geholfen, dass ich so eine Hausnummer hatte irgendwie.
Also bei meiner ersten Ötztaler Teilnahme, das kommt ja auch auf den Gang an, da hatte ich 34,27. Und da bin ich auch echt schnell ja gefahren. Das war 9 Stunden 23 die Schlusszeit. Und da bin ich halt auch, da habe ich am Timmelsjoch auch echt gelitten, muss ich sagen. Da habe ich, zwischendurch habe ich echt gedacht, Timmelsjoch, du verdammt. Und noch. Aber das war, also jetzt diesmal muss ich echt sagen, ich habe es, glaube ich, echt ganz gut eingeteilt vorher. Und dadurch, dass ich hatte 33 vorne, diese SRAM-Übersetzung, 33er Kettenblatt vorne mit 46 als großem Kettenblatt und 36 hinten. Also eine Untersetzung quasi, kann man sagen. Und das war echt Gold wert, muss ich sagen, weil ich habe mir jetzt noch nicht die Zeit angeguckt, aber ich glaube, dass ich nicht sehr viel langsamer gewesen bin als bei meinen ersten Teilnahmen da, jetzt just am Timmelsjoch. Ich glaube, dass ich die Zeit woanders gelassen habe, jetzt diesmal. Aber also ich bin immer gut hochgefahren. Dann am Timmelsjoch, muss ich wirklich sagen, war für mich fast der beste Berg eigentlich. Und das ist ja erstaunlich.
Das spricht für eine gute Rennentwicklung.
Und ich habe auch am Timmelsjoch dann, ich bin an allen Bergen krass überholt worden, die ganze Zeit, auch sogar noch am Jaufen. Aber am Timmelsjoch habe ich eigentlich die ganze Zeit überholt.
Ja.
Und das ist ja für den Kopf dann auch irgendwie ganz gut. Wenn man,
das ist nett, wenn man die Leute hat, wo man immer näher kommt, und dann vorbeiziehen kann.
Ohne dass das jetzt gegen die Leute irgendwie ist oder so, aber für einen selbst ist das irgendwie ein ganz gutes Gefühl.
Ich hätte gerne deine Übersetzung gehabt. Ich hatte nämlich nur 33,33. Also sein heißt vorne 33, das war 1:1 und ich habe schon öfter mal ins Leere gedrückt und dachte so, da ist vielleicht noch ein Gang übrig. War er dann nicht? Und ich dachte, ah ja, den würde ich noch brauchen. Gut, dann schaltest du einen halt hoch und gehst aus dem Sattel und dann geht's auch wieder. Aber
Erik winkt schon ab. Was bist du gefahren?
36 vorne, 34 hinten. Also ich hatte noch tatsächlich noch eine Übersetzung. Hol die mit der Gleichsetzung und du mit der Untersetzung.
Ja. Aber du musstest ja auch, oder du wolltest ja auch die Zeit fahren. Das heißt, du brauchst die Entfaltung.
Ja, genau. Ja. Irgendwann, man muss sich dann zwingen, dass man die Kurbel rumkriegt.
Aber was, du bist natürlich auch schneller gefahren dann. Was hast du da für eine Kadenz gehabt? Kannst du das sagen? Wird dir das angezeigt? Hast du ein
Messer? Ja, es würde mir angezeigt werden, ich habe da überhaupt nicht drauf geguckt, aber ich würde mal sagen so 65, 70 so.
Ja, und ich hatte eigentlich schon an den ganz steilen Passagen dann vielleicht auch nicht, aber ich habe eigentlich schon auch 75, 80 oder so, 75 eigentlich immer versucht.
Hilft einem auch so ein bisschen die Beine locker zu halten, aber das ist ja auch so ein bisschen Gewohnheitssache. Also es gibt Leute, die treten echt mit einer niedrigeren Frequenz und manche, die sind so, ich bin auch eher so ein Schnellkurbler, also dass man einfach ein bisschen höhere Frequenz hat und so. Ich glaube, das kann man sich so ganz gut antrainieren. Aber hier, wenn so, sagen wir mal, die Kraft in den Beinen nicht mehr ganz so da ist, dann ist so eine höhere Frequenz ist auf jeden Fall, würde ich sagen, Gold wert. Also das ist schon sehr angenehm.
Was ich beim Timmels ja auch wiederum gut fand, du hast ja schon vorhin gesagt, Sebastian, beim Jaufen, dass der so gleichmäßig ist und du nie die Zeit hast, dich mal zu erholen. Das Timmels ja auch besteht ja eigentlich so aus drei Abschnitten. Du hast unten eine relativ längere, steile Passage, ich würde sagen so 10, 11 Kilometer sind das wahrscheinlich. Und dann hast du so 4-5 Kilometer, die nur so 2-3%
haben. Die richtig flach in Anführungszeichen.
Eigentlich schon flach, also da bin ich auch wieder großes Kettenblatt gefahren. Und dann kommt zum Schluss halt diese Wand, die letzten, was sind das, 8 Kilometer?
11. Also ja gut, man muss ja immer nur, also nach der Lave Schönau stand dann, hier ist noch 750 oder irgendwie so Höhenmeter und 11 Kilometer. Aber die letzten drei, sage ich mal, sobald du oben in den Tunnel reinfährst, die sind ja geschenkt. Also das heißt, du hast 8 Kilometer, die nochmal richtig ätzend sind.
Ja. Und das hat mich so unten an diesem ersten Steilstück, habe ich mir die ganze Zeit gesagt, okay, irgendwann kommt dieses Flachstück, du musst es nur bis dahin schaffen.
Ja, aber selbst
dass da hinten noch die Wand kommt, habe ich ausgeblendet.
Selbst in dem Steilstück hast du immer wieder kurze Passagen, die flach sind. Und das, also was heißt flach, aber die ein bisschen abflachen.
Ja.
Und das fand ich, du konntest dich sehr gut hochhangeln. Gleichzeitig sind die Steilstücke aber nicht so krass steil wie am Kütai. Und deswegen fand ich den wirklich gut zu fahren gestern.
Wir können ja mal reinhören, was der Erik hier live vom Timmelsjoch berichtet hat. Und dann schauen wir mal, ob das noch übereinstimmt mit dem, was er gerade eben schon gesagt hat.
Oh je. Die letzte Labestation habe ich jetzt auch hinter mir am Timmelsjoch. Ich fahre jetzt in die Wand rein. Es sind noch 8 Kilometer bis oben. Fahrzeit ist jetzt 8 Stunden 16. Also das könnte eine 9,45 werden. Durchziehen, durchziehen, durchziehen.
Was ich da
Spoiler-Alarm, die 9,45 wurde es nicht.
Aber was ich da krass finde, man hört da den Wind. Das fand ich nämlich erstaunlich. Es war am Timmelsjoch auf einmal echt windig. Und auch gerade oben raus, das sind ja dann die Serpentinen. Und dann habe ich auch schon immer gedacht, okay, wenn du jetzt die Serpentine in die Richtung, dann kommt er wieder von vorne und dann in die, dann hast du wieder Rückenwind und so. Also es ging da schon ganz gut zur Sache. Und als man dann oben durch den Tunnel durch war, auch Spoiler-Alarm scheinbar, ich habe es auch geschafft, aber da blies es, also zumindest als ich da war, blies es richtig die Wolken rüber aus dem Ötztal quasi über den Kamm und also auf der anderen Seite vom Tunnel war es auf einmal ganz anders als auf der italienischen Seite. Ist ja alles noch Italien, aber trotzdem.
Ja, dieser Wind, das war teilweise halt je nachdem, wie du also welche Serpentine du gerade hattest, der war echt. Da hat man doch mal jemand gebraucht, hinter dem man sich verstecken konnte. Auch
ja, bergauf. Es wurde ja auch kühl dann.
Ich hatte einen tatsächlich, der mich irgendwann überholt hat also ich bin wahrscheinlich 7 gefahren und er 7,5. und der war aber, also ich bin 1,96 Meter, ich komme jetzt nicht so oft in den Genuss eines vollwertigen Windschattens und hatte ich aber genau in dem Moment und ich dachte, den schickt jetzt der Himmel, den Typen. Und da habe ich mich dann auch ums Verrecken versucht dran zu klemmen, zumindest für die Gegenwindpassage.
Gab es den wirklich oder hast du ihn nur gesehen?
Ja. Vater Morgana.
Ich habe interessanterweise, am Brenner schon, zwei Vereinskollegen oder Vereinsmitglieder aus demselben Verein wie einen unserer Kollegen, der Lukas Ittenbach, der ist in Trier in einem Verein und da habe ich zwei mit dem Trikot getroffen und nachdem ich echt wirklich schon 10 Minuten irgendwie immer in deren Dunstkreis gefahren bin, habe ich sie mal angesprochen und mich mit denen kurz unterhalten und dann hat man sich wieder verloren, aber immer wieder gesehen, auch am Timmelsjoch und da hatte ich da oben, hatte ich dann quasi einen von den beiden wieder getroffen und dann sind wir echt so ein bisschen noch zusammengefahren. Ich war bergauf ein bisschen schneller, der ist dann im Gegenwind, ist der vorgefahren ein bisschen und hat Rückenwind gegeben. Dafür habe ich dann noch ganz oben am Timmelsjoch noch eine Minute mit ihm gestanden, während er seine Jacke gewechselt hat. Weswegen es wahrscheinlich dann mit meiner Zielzeit nichts wurde. Also natürlich. Das wissen wir jetzt genau. Mhm. Nee, aber das ist schön, wenn man irgendwie so Leute hat. Es ist überraschend, muss ich sagen, doch, wie sehr sich das dann so ausgeht, quasi schon, dass man schon früh, wenn man die Leute halt wiedererkennt, irgendwie, dass man merkt, so eigentlich die zweite Hälfte hatte ich irgendwie immer wieder dieselben Leute um mich rum. Nicht nur und auch andere, aber ja, stimmt, es gab so ein paar, die habe ich immer wieder gesehen. Dann habe ich an der Labelänge gebraucht, dann waren die weg, dann habe ich sie wieder eingeholt oder die waren am Berg schneller und haben dann länger an der Labe gebraucht. Also das finde ich ist dann, ich kann mir nicht die Nummern oder die Namen oder so alles merken, aber die Trikots erkennt man dann schon irgendwie wieder und das finde ich immer auch motivierend, wenn man denkt, ah, die habe ich vorhin schon mal überholt, die überhole ich jetzt nochmal, auch wenn ich länger gebraucht habe an der Verpflegung.
Ich kann mir keinen Namen merken, aber das ist doch der mit dem Riss links im Lenkerband.
Ja, genau. Der hat doch, ah ja, der hat das, diese Marke Lenkerband und die Reifen, die ich mir auch schon holen Fahrrad. Wollte. Ja, ja.
Der hat links und rechts falsch rumgewickelt.
Ja.
Ja, aber also das ist, man kommt dann ja auch immer wieder mal kurz ins Gespräch. Das ist ja, finde ich, ganz cool. Oder man ruft sich irgendwie so eine Sache zu.
Und ein Gespräch.
Ja,
oh, ich, also,
Gespräch ist vielleicht ein großes Wort.
Ich hatte welche am Timmelsjoch, die ganz leicht schneller waren als ich zwei, die sich, wo zumindest einer von den beiden ununterbrochen gelabert hat, wo ich irgendwann gedachte, irgendwann ihm auch sagen wollte, hör mal, das kann doch nicht sein. Entweder du musst schneller fahren oder weniger reden. Aber da, also du kannst doch nicht hier hochfahren.
Wer kann.
Wer kann. Und ich meine, der andere hat nicht viel gesagt. Dann nehme ich mal an, da war er wohl, da war der Sprechende war wohl der Stärkere und dachte, ich fahre mit dem. Naja, wenn es jetzt nicht so anstrengend ist, kann ich wenigstens was reden. Also das ist schon, das hat mich schon beeindruckt. Und ich habe zwar nicht viel verstanden wegen des Dialekts. Das war dann schon sehr, sehr breit irgendwie hier aus Tirol, wo ich nicht alles mitbekommen habe. Aber das fand ich schon ganz, ganz lustig, dass der einfach noch so in Plauderlaune war. Mhm. Hätte ich nicht mehr gekonnt.
Wie habt ihr die Gegensteigung empfunden? Timmelsjoch ist ja berühmt, berüchtigt für seine Gegensteigung zur Mautstelle.
Ich muss sagen, wir hatten, also bei meiner ersten Teilnahme hatte ich da schon viel drüber gehört, dass die so furchtbar ist. Und fand das beim ersten Mal auch nicht so schlimm. Und auch jetzt muss ich sagen, das war okay. Mhm. Also das war keine Katastrophe, klar, das ist anstrengend. Aber da hatte ich irgendwie noch, ich weiß nicht, ob es beim letzten Mal auch so war, aber da hatte ich irgendwie noch die Reserven. Da ist sind die Watt noch mal hoch. Da bin ich noch mal über 200, weil ich unten mir noch mal meine Jacke während der Fahrt ausgezogen habe und mein Kumpane, mit dem ich da zusammen war, ist dann so ein bisschen hochgefahren und hat sich dann nach hinten umgeguckt. Und da bin ich noch mal zu dem vorgesprintet, in Anführungszeichen. Mhm. Aber also da ging es noch mal locker über 200. Und ich finde, die ist gnädig schnell vorbei. Es ist natürlich, wenn du durch den Tunnel kommst und am Limit bist.
Unten geht's ja so, die ist halt, wenn du einmal um eine Kurve kommst, dann ist sie nochmal so ein bisschen rampig. Und dann kommst du wieder um eine Kurve, dann wird sie wieder flach.
Und da ist es fast vorbei dann, ja.
Aber also diese eine Stelle, wo es so ein bisschen, weiß ich schon, auch 10-12% oder so, dieses.
Ja, da kratzt schon mal im zweistelligen Bereich.
Die ist schon unangenehm. Aber auch da würde ich sagen, also Augen auf bei der Gangwahl,
aber da überwiegt für mich überwiegt an dieser Stelle wirklich so diese Erleichterung. Man muss sich ja immer so das in Abschnitte unterteilen und so, ah, jetzt ist nicht mehr lang, ich fahre jetzt nur, bis oben ist nur noch so lang und dann ist schon die Hälfte rum oder so, wenn du irgendwie am Brenner bist oder so. Aber da war es wirklich so, das ist kein Hindernis mehr auf meinem Weg ins Ziel. Mhm. Also das ist nicht mehr so, dass da irgendwas passieren kann.
Ja, bei mir wäre das fast nochmal ein Hindernis geworden, weil ich bin auch unten reingefahren und wir hatten es uns ja ein paar Tage vorher mal angeguckt, diese Gegensteigung, und ich wusste, dass die jetzt nicht knüppelhart und nicht elendig lang ist, und dann habe ich mir gesagt, so jetzt nochmal richtig Zitrone auspressen, da oben ist Ziellinie, und das ging dann so 3-4 Minuten gut und dann hat es mir richtig einmal den Stecker gezogen, dass ich kurz überlegt habe, boah, muss ich jetzt zickzack fahren, und dann habe ich aber schon von der Mautstation das Dach so ein bisschen über die Kuppe gesehen. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, beißen, die 2 Minuten kannst du jetzt auch noch. Mhm. Und dann war lustig, dass am Rand stand ein älterer Herr, den hast du auch gesehen, Sebastian, der haben wir schon drüber unterhalten. Der hat immer jedem, der vorbeikam, zugerufen, ich verneige mich vor euch, ihr seid die Größten,
ich falle auf die Knie. Also, und der hat wirklich, und der hat sich hingekniet. Also der hat nicht über, der hat wirklich, das war quasi der etwas, wie soll ich sagen, der etwas eloquentere Didi Senft, hätte ich jetzt gesagt. Ja, ja. Also der war echt so übermotiviert, selbes Alter, aber hat sich vor allen verneigt. Fantastisch, ja.
Aber er hat das quasi jedem vor mir zugerufen und bei mir, ich muss so über Kreuz und mit Zähnefletschen und Schaum vom Mund geguckt haben, dass er gedacht hat, oh je, nee, wenn ich den jetzt anspreche, der schubst mich in die Schlucht oder der haut mir auf die Schnauze.
Aber ja, also das war auch generell einfach alle, die einen da anfeuern oder
das
so.
Sind das, so viele, das ist Wahnsinn.
Und das ist schon immer ein Motivationsschub einfach, weil der kennt, also ich hatte jetzt niemanden am Streckenrand, der mich gekannt hat oder so. Nee. Das finde ich trotzdem immer toll. Irgendwie dann, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, dann zählt es noch mehr, aber ich finde es dann immer wirklich nochmal richtig schön, wenn fremde Leute dich einfach auch so feiern.
Wie war für euch die Zieleinfahrt? Also wirklich der Moment des Reinfahrens?
Oder wir können ja nochmal, die Abfahrt war ja auch nochmal, das ist ja, also es ist nicht die letzte Prüfung, aber ich meine, Erik hatte ein bisschen Wasser auf der Piste, glaube ich. Und
Knöchel hoch geschossen.
Aber da kann man halt noch, also da hatte ich irgendwie noch Reserven und hatte auch irgendwie noch eine Gruppe, die sich noch mal so ein bisschen attackiert hat. Und ich meine, es geht ja wirklich um nichts. Also da sollte man jetzt nicht, aber da war noch mal ordentlich Zucht drauf. Aber hier dann in Sölden ist halt wirklich richtig viel los. Mhm. Nochmal auch am Streckenrand.
Auch der letzte Kilometer oder zumindest mal die letzten 500 Meter mit so Absperrgittern, ja, dafür fühlt man sich dann auch wieder wie bei der Tour de France. Man fährt in diesen Kanal rein und hat dann die Rechtskurve bis zum Zielbogen.
Mhm. Also das war schon mal...
Da war ja...
Die Hölle los.
Zweierreihe an der...
Ich meine, da warten natürlich dann auch die ganzen Familienmitglieder, die ganze Zeit irgendwie den Vater oder die Mutter irgendwie da anfeuern mussten oder den Schwager oder wie auch immer. Also da ist natürlich richtig proppenvoll. Ich bin da mit so einem zusammen um die Kurve gefahren und dann habe ich gedacht, komm, lass ihn mal noch mal so 10 Meter vorfahren, damit mein Jubel noch mal, damit ich noch mal die Bühne für mich habe.
Trikot zumachen, aufrichten.
Trikot zu, Weste auf, damit es so ein bisschen flattert und spektakulär aussieht. Nee, habe ich schon sehr genossen dann auch. Mhm. War dann auch irgendwie so, die Zeit ist dann echt nebensächlich so, dann freut man sich einfach noch mal und dass man da ja heil angekommen ist und es jetzt vorbei ist.
Konntest du bis dahin wieder gerade gucken? Oder?
Ja, ich erhole mich dann in so Abfahrten immer ganz schnell wieder. Ich habe dann sogar auch kurz nach der Mautstation habe ich noch einen Typen überholt, der war auf Felgenbremse unterwegs und es war halt schon wirklich sehr, sehr nass. Und da kommt dann so die erste Kehre, die kommt, da fährt man schon sehr, sehr steil bergab drauf zu. Und ich habe ihn kurz vorher überholt und wollte die dann links außen anfahren. Und habe ihn dann hinter mir nur quietschen hören und dachte so beim Einlenken, naja, ich guck noch mal kurz, nicht, dass der gleich mich
gerade da vorbei
auf die Hörner nimmt.
Der fährt geradeaus.
Aber hat er gepackt.
Aber ja, die Zieleinfahrt ist schon, Erik, waren bei dir nicht so viele Leute um dich rum, sagtest du mal, oder?
Nee, also bei uns, ich hatte einen, der war so 50 Meter vor mir, ein anderer war 50 Meter hinter mir. Wir sind da wirklich so tröpfchenweise reingekommen. Deswegen hatte ich meinen großen Moment natürlich dann ganz für mich alleine.
Und Moritz, bei dir?
Also bei mir war es, da waren zwei vor mir und einer neben mir. Das war ein bisschen, und ein paar, glaube ich, auch hinter mir. Das war jetzt ein bisschen größer. Aber also mich hat es tatsächlich, ich war die ganze Zeit echt relaxed und also während des ganzen Marathons relaxed und habe echt immer geguckt und jetzt teilst du dir gut ein und fahr nicht zu schnell und so total kopfgesteuert, sage ich mal. Mhm. Und tatsächlich bei dieser Einfahrt, schon bei der Einfahrt nach Sölden, hat es mich dann echt irgendwie gepackt. Da war ich wirklich sehr emotional und dieser ganze Jubel und das hat mich echt sehr berührt.
Und dieses geschafft zu haben, also dieses wirklich diesen tollen Moment am Ende zu haben, ich meine, das hast du auch nicht bei jedem Radmarathon, dass so wirklich gejubelt wird am Ende, sondern manchmal ist halt dann einfach im Ziel und da stehen halt die anderen Hanseln, die vor dir angekommen sind, noch rum und sind alle erschöpft. Aber es ist ja mit Zielmoderation und die geben sich echt Mühe, wirklich jeden Namen wenigstens einmal zu sagen von den Leuten, die da über die Matte fahren. Mhm. Was auch, glaube ich, also ein Knochenjob ist, irgendwie mehrere, ich meine, die wechseln sich schon ab, aber da irgendwie eine Stunde lang einfach die Namen runter zu rattern. Mhm. Die Lokalmatadoren kriegen natürlich eher nochmal, also das hat man dann auch von Ferne gehört, wenn da einer aus Sölden oder aus dem Ötztal reingefahren ist, die kriegen dann nochmal, da ist noch eine Schippe drauf, aber das finde ich dann auch spektakulär, wenn die ganze Menge da losjubelt.
Ja, ich habe auch noch kurz meinen Namen gehört, als ich durchs, weil die Matte ist ja schon in dieser letzten Kurve und da sind es ja nochmal so, weiß ich nicht, 7-8 Sekunden bis zum, zum Ziel und dann ist natürlich genug Zeit, dass dein Name in der Liste auftaucht und dann kann der Moderator dich halt einmal...
Ja. Aber sehr schön, ja.
Also wo du gerade sagst, Knochenjob, das ist vielleicht dann auch mal der Moment, wir haben beim Fahrerbriefing gehört, das sind 1310 Helferinnen und Helfer, die diesen Ötztaler Radmarathon auf die Beine stellen und vielleicht ist auch einfach die Situation da mal jedem und jeder 1310 mal Danke zu sagen, dass sie dieses Event auf die Beine stellen.
Das war auch wirklich, auch an den Verpflegungsstellen, Wahnsinn. An den Labestationen, da sind es ja auch ordentlich viele Helfer. Das war, auch wenn da Getümmel war, die haben sich gekümmert, die haben die angesagt, haben gerufen, was gibt's hier, Flasche voll, ja, gib her, ich mach. Also die haben sich echt richtig, richtig viel Mühe gegeben. Ich meine, es gibt ja jetzt auch solche, die müssen ja auch dann ordentlich aufräumen, weil es gibt ja da auch um die Labestation gibt es noch solche Müllzonen, wo du einfach dein Zeug, wenn du es nicht vergisst, in den Mülleimer zu werfen beim Labestation, dann kannst du es da noch einfach hinwerfen und die sammeln das alles auf. Das ist ja wirklich eine Heidenarbeit da einfach und die sind auch lange, lange, lange da beschäftigt. Also, und die waren alle so hilfsbereit. Das ist richtig ein aufreibender Job, glaube ich, dann für den Tag. Ja. Und freiwillig halt einfach so, das muss man schon zu schätzen wissen.
Ja, Dankeschön. Butter, ja, genau, Dankeschön. Butter bei die Fische, wie ist es jetzt mit den Zeiten, mit den Zielen, über die wir eingangs gesprochen haben?
Ich meine, Erik, sag du mal zuerst, dass du als Erster von uns angekommen bist, ist, glaube ich, kein Geheimnis.
Ich bin jetzt offizieller Radmarathon-Roadbike-Meister.
Ja, aber nur in dem Jahr.
Weil, zumindest für ein Jahr,
genau. Auf das Ganze bezogen waren Holly und ich ja mal schneller.
Früher. Früher, vor dem Krieg.
Ja. Die 9,45, die ich mal so am Timmelsjoch mal so habe anklingen lassen, die sind es nicht ganz geworden. 9 Stunden, 51 und 22 Sekunden. Also damit auch meine 10 Stunden Zielsetzung
hat geklappt.
Erreicht. Ja. Ja. Mit 9 Minuten Reserve.
Ja, also meine Zielsetzung hat leider nicht ganz geklappt. Also ich habe auch unten am Timmelsjoch schon hochgerechnet und habe gemerkt, okay, das wird nichts. Ich hatte laut Hochrechnung, habe ich gedacht, naja, vielleicht so knapp 20 Minuten für die Abfahrt vom Timmelsjoch.
Für 25 Kilometer mit Gegensteigung.
Ja, bei aller Liebe, das wird nichts. Und als ich dann an der Mautstation war am Timmelsjoch, da waren es, glaube ich, noch 6 Minuten, bis die 10 Stunden rum gewesen wären. Also ich habe am Ende 10 Stunden 18 gebraucht, war aber zufrieden. Also da wäre jetzt nicht mehr schnell gegangen, war ja auch die Umleitung und so. Ja. Nee, aber unter 10 Stunden wäre schön gewesen, aber hat nicht sollen sein. Und ich glaube nicht, ja klar, da hätte ich noch mal, mit den 18 Minuten ist es mir fast lieber als 10 Stunden und 2, weil ich bei der letzten Station dann doch ein bisschen getrödelt habe und so und dann noch mal mit meinem Kumpan da auf die Jacke gewartet habe. Aber da war es dann, da wusste ich auch so, das ist egal und dann rollt sie halt irgendwie schön rein und genießt es noch. Naja, vielleicht muss ich dann jetzt doch noch mal starten, obwohl ich mir gesagt habe, ab nächstes Jahr nur noch Mittelgebirge. Aber
Ja, bei mir waren es am Ende 12 Stunden 17 und das ist insofern okay, weil ich ja wirklich nur das Ziel hatte, anzukommen und keine Zielzeit mir gesetzt habe. Und ich muss sagen, das hat tatsächlich auch unterwegs, also es hat das Event nochmal ein bisschen verändert, weil die ersten beiden Male, wo ich mitgefahren bin, war es echt so, ich will beide Male auf Zeit fahren, ich will beide Male unter 10 Stunden kommen. Es hat auch geklappt, aber ich fand das jetzt einfach total entspannt. Also ich hätte mit Sicherheit schneller fahren können. Ich hatte, glaube ich, auch die reine Fahrzeit, ist, glaube ich, 11 Stunden 9. Also ich habe halt wirklich richtig, richtig dick Pause gemacht. Aber ich meine, alleine, eine kleine Anekdote am Rande, mein Trauzeuge wohnt in Bozen und der ist zum Timmelsjoch gekommen mit seiner Freundin. Der saß dann in Moos am Streckenrand. Und allein da habe ich 15 Minuten Pause gemacht und mit dem geschwätzt, weil ich den halt so selten sehe. Aber das war es mir halt auch alles wert, weil und ich würde auch behaupten, ich habe vergleichsweise viel in die Landschaft geguckt, weil ich ja auch wenig in der Umgebung bin hier. Und wenn man da ist, dann kann man halt auch wirklich gucken. Und ich fand es gerade das Timmelsjoch gestern wirklich sehr, sehr beeindruckend. Tolles Wetter und auch so eine ganz klare Luft. Das heißt, man hat sehr, sehr weit gucken können. Und also von daher ist jetzt, keine Ahnung, ist vielleicht nicht die tollste Zeit, aber es war jede Sekunde wert irgendwie.
Also ihr hört, Ötztaler als Genussfahrt geht auch. Kann man auch machen, muss man sich...
Ja gut, Genussfahrt, das wertet es jetzt irgendwie so ein bisschen ab, weil...
Also so wie du gestern Abend vor der Pizza saßt.
Ja eben, ich war dann komischerweise, es ging mir wirklich den ganzen Tag wirklich gut und ich glaube, ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich einen guten Tag, also gute Beine verbunden habe, mit echt gut eingeteilt, aber abends war ich auch brutal fertig.
Ja. Also das kommt ja manchmal, der Crash, wenn der Magen dann merkt, oh, es kam ja heute nur Gel und Riegel und so Quatsch in mich rein, dann kommt halt nochmal der Crash, aber da muss man irgendwie mal ein paar trockene Nudeln nachfüllen. Und nach der Pizza sahst du auch deutlich besser aus, muss man sagen.
Ja. Aber apropos Landschaft, ich habe mich am Timmelsjoch, ich wusste ja, dass man dann irgendwann an der letzten größeren Labe, dass man links diese Wand sieht mit diesen Serpentinen. Ich habe da wirklich bewusst nicht hingeguckt. Mhm. Also ich habe davor Jaufen, Brenner, auch Kühtai immer mal wieder versucht, so diese Bergkulisse wahrzunehmen, weil die mich einfach auch total anmacht. Also ich stehe total auf Berge. Aber da am Timmelsjoch habe ich dann, wenn du da jetzt, du guckst jetzt nicht da links rüber, weil dann verlierst du noch mal eine Stunde. Nein,
das habe ich zum Beispiel anders gemacht. Ich habe echt immer geguckt und auch genossen, wirklich. So gut es halt geht, wenn man auch so fertig ist.
Ja, also die Kulisse ist eine ganz beeindruckende, überall in den Alpen natürlich, aber hier auch, wenn man das verbinden kann mit so einem geilen Event, dann macht es einem irgendwie, dann geht es einem richtig gut rein, einfach.
Was ich finde, wir haben hier drei ganz unterschiedliche Geschichten jetzt gehört. Wir sind auch ein bisschen ins Plaudern geraten, aber wir haben drei ganz unterschiedliche Geschichten gehört und jeder und jede, die hier mitgefahren ist, hat irgendwie so ihr eigenes Erlebnis und ihre eigenen Geschichten. Und das ist jetzt quasi stellvertretend, was wir erlebt haben für die vielen, vielen Geschichten und Erlebnisse, die hier möglich gemacht wurden bei diesem Ötztaler Radmarathon. Und ja, also wir hoffen, wir haben euch jetzt nicht zu sehr gelangweilt, aber wir haben es, weiß nicht, man hat dann auch einfach total viel zu erzählen. Wir haben auch gestern, als wir uns dann wiedergesehen haben, da war es ja auch erstmal
stundenlang palavert, Analyse.
Was war da bei dir und wie ist es da gelaufen? Und das macht ja auch irgendwo ein bisschen den Reiz von dieser Veranstaltung oder von allgemein solchen Veranstaltungen aus und solchen Erlebnissen.
Alles, was wir jetzt, was wir jetzt vergessen haben oder nicht erwähnt haben, kein Problem, das könnt ihr alles nachlesen, denn in der nächsten Ausgabe der Roadbike, die Mitte September ans Kiosk gibt, gibt es die brandheiß, also die wirklich die ganz frische Reportage über den Ötztaler, wo wir auch nochmal berichten und vielleicht nochmal ein paar andere Aspekte reinbringen über unser Erlebnis hier mit tollen Bergbildern.
Und tollen Bildern von uns,
Fotos, wie wir am Timmelsjoch. Fotos zu den Geschichten.
Genau, dann könnt ihr
das mal zu den Stimmen, die ihr jetzt gehört
habt. Genau, dann könnt ihr mal sehen, wie wir dabei aussahen, als wir uns da hochgequält haben. Deswegen streicht euch im Kalender an, dass ihr da zum Kiosk geht. Oder viel einfacher, holt euch ein Abo. Da müsst ihr gar nichts machen, nämlich dann kommt das Heft zu euch nach Hause. Ist ein super Angebot. Ihr könnt unter roadbike.de/abo. Da geht es sofort zur Abo-Seite, da gibt es auch für jeden das richtige Angebot. Deswegen einfach schnell ein Abo holen und dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was alles, was Roadbike betrifft, angeht.
Wenn ihr vielleicht sogar selber dieses Jahr mitgefahren seid oder euch in Anekdoten, die wir erzählt haben, wiedererkannt haben, dann freuen wir uns natürlich auch über eure Zuschriften unter podcast@roadbike.de. Also gern auch mit Beweisfotos.
Schreibt, wo ihr uns überholt habt, während wir gerade wimmernd irgendwie auf dem Sattel im Sattel saßen. Ja. Das würde uns freuen, wenn wir da noch was hören. Ihr könnt natürlich auch auf Social Media uns schreiben, auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter sind wir als Roadbike Magazin unterwegs. Und wenn ihr auch eine Idee habt für eine Podcast-Folge, wo wir woanders mal mitfahren sollen und berichten sollen oder einfach, wo wir vielleicht mal über die Vorbereitung zum Ötztaler, vielleicht sollen wir dazu mal eine Folge machen, dann schreibt uns auch, wie gesagt, podcast@roadbike.de oder auf Social Media. Dann sagen wir danke fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen unterhalten und bis zum nächsten Mal.
Genau, wir sagen tschüss und ciao.
Bis ciao.
Zum nächsten Mal.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.